Unser Job ist eigentlich, auf die richtigen Leute zu wetten. Das ist im Prinzip die Definition unseres Jobs. Und ganz oft frage ich mich so, hey, wenn ich jetzt 1 Million Euro in irgendeinen Markt, in irgendein Team bei Choco investieren würde, von was mache ich es abhängig? Und ich mache es im Prinzip hundertprozentig von deren Leader abhängig. Weil eine gute Person wird dieses Geld einfach richtig investieren. Die wird die richtigen Leute einstellen, die wird die richtigen Strukturen schaffen. Die Leute werden happy sein, die Leute werden das Gefühl haben, sie lernen was, sie contributen können. Aber das ist so ein bisschen ein Mental Model, so if it's too broken, it's too late.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Unicorn Bakery. Mein Name ist Fabian Tausch und heute sprechen wir über das Erfolgsrezept von Choco. Und dafür habe ich Choco-Mitgründer Daniel, oh, jetzt muss ich tatsächlich nachfragen. Ich frage das normal immer vorab und ich lasse es auch so drin. Sprecht dein Nachnamen mit, also wie sprecht dein Nachnamen richtig aus?
Wie mit SH.
Okay.
Kaschab.
Kaschab, okay. Daniel Kaschab eingeladen. Daniel, herzlich willkommen bei Unicorn Bakery.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Funding ist und bleibt ein heißes Thema. Genauso bleibt das Marktumfeld extrem schwer einschätzbar. Viele Tech-Unternehmen suchen aktuell eine langfristige Finanzierung, die sich trotzdem auf neue Entwicklungen anpassen lässt. Und genau das bietet ReCap. Mit ReCap erhält dein Unternehmen eine langfristige Finanzierung. Im ersten Schritt kannst du bis zu 5 Millionen Euro bekommen und diese Finanzierung dann im Laufe der Zeit erhöhen. Die Finanzierung kann dann über einen Zeitraum von bis zu 5 Jahren zurückgezahlt werden. Dabei kannst du auch rückzahlungsfreie Zeiträume einplanen und erhältst somit eine effektive Verlängerung deines Runways. Lerne mehr über die ReCap-Finanzierung unter re-cap.com oder über den ersten Link in den Shownotes. Kurz zu Choco, ihr habt mehr als 300 Millionen von Investoren eingesammelt, seit 2018 gestartet und baut im Wesentlichen eine Lösung, mit der Lieferanten in der Lebensmittel- und Restaurantindustrie besser mit ihren Kunden kommunizieren und Lieferketten abbilden und abwickeln können. Ja, erste Frage, ich meine 2018 300 Millionen geraced, ich glaube jeder, der in 2020, 2021 die News gelesen hat und Headlines ist um euren Namen nicht mehr rumgekommen. Jetzt sind aber noch ein paar Jahre vergangen und einiges hat sich weiterentwickelt. Wie blickst du auf die letzten 6 Jahre zurück? So, welche Phasen habt ihr als Firma, als Choco durchgemacht?
Das ist eigentlich eine sehr interessante Frage, weil ich glaube, wir hatten sehr verschiedene Phasen. Also die ersten, wahrscheinlich so die ersten 2 Jahre bis Covid 2018, 2019 und Anfang 2020. Das war für uns eigentlich so maximale Landgrab. Das heißt, wir haben im März gegründet, im 2018. Im Mai war unser erstes Produkt live. Im August haben wir Frankreich aufgemacht. Also wir haben in Berlin angefangen. Im August haben wir Frankreich aufgemacht. Im Dezember haben wir USA aufgemacht. Im Januar Spanien. Dann kommt Belgien, Österreich und dann kam irgendwie so der Rest von Europa. Und damals waren wir so stark ein City-Modell, ja. Das heißt, wir mussten Stadt für Stadt einzeln angehen. Das hängt damit zusammen, dass diese Lieferanten, die unsere Kunden sind, die beliefern in der Regel Restaurants, Hotels, Einzelhändler wie Supermärkte und deren Lieferradien sind nicht besonders groß, ja. Die sind so zwischen 20 und 40 Kilometer. Es gibt ein paar, die sind größer, aber in der Regel sind die alle so im kleineren Bereich und deswegen muss man auch jede Stadt für einzeln angehen. Und ja, damals haben wir halt so eine Stadt die Woche gelauncht. Natürlich jetzt langsam mal angefangen, so Berlin hat es 3 Monate gedauert, aber dann Paris vielleicht 2 Monate und dann sind wir irgendwann auf so eine Speed gekommen, dass wir jede Woche eine Stadt gelauncht haben.
Was brauchst du, um eine Stadt launchen zu können? Also ist ja auch in eurer Form so ein kleiner Mini-Marketplace, der jede Stadt irgendwie neu und dann hast du vielleicht aber manche Lieferanten, der macht dann doch vielleicht noch umliegende Städte, aber was ist so die kritische Masse, die du brauchst, dass du sagst, okay, das macht wirklich einen Stadtlaunch aus?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, das von der Marktbetrachtung ist der Vorteil, dass so unser Kunde ist wirklich der Lieferant und sozusagen nicht der Endkunde, also beispielsweise das Restaurant. Wir können jetzt einfach Restaurant bleiben, es einfach zu halten. Und wir helfen nicht dem Lieferanten, neue Restaurants zu finden, neue Kunden zu finden. Wir machen auch irgendwie keine Preisvergleiche, sowas. Also sind in diesem Sinne kein Marktplatz. Wir verbinden aber schon Verkäufer und Käufer auf unserer Plattform. Aber deswegen haben wir sozusagen dieses klassische Chicken und Egg Problem nicht, weil wir auf den Lieferanten zugehen und sagen, hey, schau mal, wer sind deine Kunden? Dann sagt er uns, hey, das sind meine 200 Restaurantkunden. Dann sagen wir, okay, great, wir holen die für dich auf die Plattform. Und dann könnt ihr jetzt auf dieser Plattform Business machen, müsst es irgendwie nicht mehr oldschool analog und mit Pen and Paper und Fax und so weiter machen. Und deswegen, was wir brauchen, um eine Stadt zu launchen, ist im Prinzip ein Sales Team. Das sind so 4 bis 5 Leute in der Regel. Und wenn man sozusagen viele Städte launcht, auch die ganze Zeit, so auch in der Taktung sind eigentlich die 3 schwersten Sachen halt Hiring. Du musst halt sehr viele Leute sehr schnell hiren können. Auch gerade bei uns, wir waren eigentlich bis 2021 komplett in Stealth, keine Website, kein Social Media. Alle PR, die es damals über uns gab, ist geleakt. So, das nicht, weil wir irgendwie Press-Releases gemacht haben. Jeder Arbeitsvertrag hat gesagt, du darfst nichts über Joker erzählen. Wir haben in Interviews nichts gesagt. Wenn uns Kandidaten gefragt haben, welche Länder sagen, wir können es leider nicht sagen. Was macht ihr genau? Wir können es leider nicht sagen. Wer sind eure Investoren? Wir können es leider nicht sagen. Wie viele Leute seid ihr? Wir können es leider nicht sagen. Also, das war schon schwierig damals. Aber das ist das Erste. Man muss gut hiren. Das Zweite ist, wenn man viel launcht, dann hast du eigentlich immer ein Problem mit Knowledge Transfer. Also, nur weil wir das in unserer ersten Stadt in Berlin gut gemacht haben oder dann vielleicht in der zweiten Stadt in Paris, wo wir dann viel vor Ort waren, dann gut gemacht haben, heißt noch lange nicht, dass bei der 25. Stadt gut funktioniert, weil irgendwann, also du kannst im Prinzip nicht den gesamten Knowledge Transfer machen, indem du jetzt eine Person 2 Wochen durch ein Bootcamp schickst. Und übrigens, du hast in der Startup-Phase auch gar keine Zeit für 2 Wochen Bootcamp. Und das dritte Problem ist so Cultural Transfer. Du willst dann auch nicht, wenn du irgendwie dann plötzlich in Seattle ein Team einstellst, dass die ganz anders ticken, kulturell ganz anders drauf sind als der Kern der Firma. Also das sind eigentlich die drei Sachen. Und wir haben das so gelöst, wir haben das sozusagen Generationenmodell genannt. Das heißt, wir haben anfangs in Berlin so, das waren, glaube ich, so 5, 6 Leute geheiert. Junge Leute, gute Leute und haben sehr viel in die investiert. Und die waren sozusagen das erste Sales-Team. Das waren jetzt nicht klassische Sales-Profile, das waren eher junge, smarte Generalisten, hardworking. Und haben dann gesagt, nachdem Berlin gelaufen ist, so, jetzt macht die 5 Städte auf. Und jeder von euch heiert sich 5 weitere Leute. Und dadurch hast du sozusagen diesen Wissenstransfer garantiert, weil die Person ja alles mitgenommen hat. Da hast du auch Cultural Transfer garantiert. Und plötzlich hast du halt 5 Leute, die für sich selber heiern. Das heißt, es multipliziert sich immer weiter. Und dann hatten wir 5 Städte mit 5 Leuten. Und dann haben wir gesagt, okay, wir sind jetzt die nächstbesten 5 Leute. Nicht jeder kann eine Stadt aufmachen, sondern wirklich nur die Besten. Dann hast du auch intern so gute Competition und es macht auch Spaß, du kannst so gamifyen. Und dann haben die nächsten 5 Leute aufgemacht und dann ist es halt so exponentiell gewachsen. Das waren wahrscheinlich so die ersten 2 Jahre, wirklich so bis Covid gehittet hat und so Lockdowns waren, dann hat das Modell nicht mehr funktioniert.
Da war es wahrscheinlich etwas schwieriger, viel neue Lieferanten und in dem Fall jetzt bleiben wir bei Restaurants, aber da war das, glaube ich, ein bisschen anderes Business dann.
Absolut, es war ein anderes Business und vor allem für uns, unser Haupt Growth Channel war eigentlich wirklich Door-to-Door-Sales. Wir sind rausgegangen. Wir haben nichts am Telefon gemacht oder so. Also wir sind wirklich rausgegangen, Door-to-Door. Und das haben wir auch wirklich perfektioniert. Und das waren teilweise halt stumpfe Sachen, ja. Also, ich meine, wie akquirierst du jetzt ein Restaurant? Also auf gar keinen Fall, wenn du da anrufst, weil die kriegen am Tag 10 Anrufe, da rufen 10 Point of Sales an und irgendwie 5 Reservierungssysteme, noch 3 Delivery Player und so weiter. Sondern du musst halt durch hinter Tür reingehen, in die Küche. Und du musst halt, und zwar direkt rein. Du musst halt ein Produkt haben, was halt für sich selbst spricht. Wenn du lang was erklären musst, die sind so kurz angebunden, nehmen so einen harten Arbeitskräftemangel, nehmen einfach keine Zeit. Wenn du es nicht schaffst in 5 Sekunden, dass der Kunde es checkt, was du willst, dann hast du halt keine Chance. Dann sind bei den Restaurants halt immer hinten in die Küche reingegangen. Und dann haben wir gefragt, hey, von wem bestellst du eigentlich? Und dann haben ihre 5, 6 Lieferanten gesagt, also in der Regel haben die einen für Fisch, einen für Fleisch, einen für Gemüse, einen für Getränke und so weiter. Und dann natürlich angefangen mit den guten Restaurants. Und dann haben wir uns gesagt, hey, das sind unsere Lieferanten. Und dann haben wir Lieferantennamen gewusst. Dann sind wir viel Lieferanten losgegangen und gesagt, hey, wir schauen ein Produkt für euch, was funktioniert. Und by the way, wir haben schon mit ein paar eurer Kunden gesprochen, dem wird das auch gut gefallen. Wollte ich mit uns zusammenarbeiten. Und das ging halt nicht mehr dann mit den Lockdowns, beziehungsweise das ging eigentlich regional nicht mehr. Wir haben halt schon noch eine Zeit lang das weitergemacht. Das war wahrscheinlich mit die wildesten Phasen bei Choco, weil das war so, hey, mit den Lockdowns ist plötzlich dein einziger Growth-Kanal komplett geblockt. Also Growth geht wirklich von, ich weiß es noch, ich war damals viel in New York, aber das gelauncht haben, bin am Sonntag zurück nach Berlin geflogen und dann war plötzlich Lockdown. Und dann war plötzlich Growth an diesem Tag einfach null. Und dann war so, okay, was machen wir denn jetzt? Wir waren eine junge Firma, wir hatten unsere Series A geraced, kurz darauf Series A2. Die hatten wir schon gesigned, die war aber auch nicht überwiesen. Und so, okay, wir müssen da jetzt irgendwie trotzdem gewinnen. Wir hatten sau viel Competition, richtig viel überall, wirklich in jedem Markt. Und dann war so unser Motto ein bisschen so, ja, adapt or die. Und dann haben wir geschaut, okay, wo auf der Welt gibt's eigentlich gerade keinen Lockdown? Und dann gab's immer irgendeinen Staat in den USA, in dem gerade kein Lockdown war. Und irgendein Land in Europa, in dem gerade kein Lockdown war. Und wenn in den USA kein Lockdown war, dann sind wir alle in die USA geflogen, stumpf, sind wir alle ins Flugzeug rein, sind rübergeflogen. Und dann haben wir bestimmt 15, vielleicht 20 Städte in den USA gelauncht, während Europa im Lockdown war. Und da kannst du Sachen machen, wie du kannst die spanischen Teams nach Florida schicken, nach Miami, wo du viel Spanisch machen kannst und solche Sachen. Und als Europa nicht im Lockdown war bei USA, sind die amerikanischen Teams rübergekommen. Und dann haben wir halt England gelauncht. Und so haben wir uns so ein bisschen so da durchgemogelt, in Parallel, aber sozusagen uns im Prinzip so auf die zweite Phase vorbereitet, was so wirklich die Skalierung dann von uns war. Wo man dann plötzlich das Produkt umbauen muss von, ich meine, du hast ja auch ein Produkt gebaut nach deinem Growth-Kanal. Also wenn dein Growth-Kanal ist, okay, du läufst jetzt irgendwie zum Händler rein, zeigst Produkt, richtest dem das vor Ort ein, du läufst aus dem Restaurant ein, zeigst dem das, richtest das vor Ort ein, dann baust Produkt natürlich ganz anders, als wenn du es vielleicht mit keiner Person machen willst oder am Telefon machen willst. Und dann hat es bei uns angefangen, dass wir sehr, sehr stark im Produkt investiert haben, sehr stark auch so Leute geholt haben, auch hauptsächlich aus Silicon Valley, die Engineering und Produkt und sowas geleitet haben, wo das Team bei uns stark skaliert ist und wirklich so mehr auf Product-led geschwenkt sind. Und tatsächlich jetzt so weit, dass wir das wahrscheinlich seit 2021 oder 2022 gar nicht mehr machen. Wir sind eigentlich fast gar nicht mehr draußen, einfach weil wir das Produkt umgebaut haben. Und das waren sozusagen dann diese Covid-Phase. Und es hat halt tatsächlich auch gut funktioniert. Und das war eigentlich auch so eine der wichtigsten Lektionen für uns. Ich meine, wir hätten ja zu einem Zeitpunkt, wo wir nicht wachsen konnten wegen Lockdowns, hätten wir entscheiden können, hey, lass unsere Kosten runterfahren. Also lass einfach viele Leute entlassen, lass ein bisschen Winterschlaf machen und halt warten, bis halt der Sturm vorbei ist. Und wenn wir gesagt, nee, es ist auch einer unserer Werte, so always play offense, okay, was können wir machen, weiter halt offensiv zu spielen und einfach die Company umgebaut. Und das hat sich auch wirklich gelohnt, weil alle unsere Wettbewerber haben das halt nicht gemacht. Und die haben gesagt, okay, wir warten es jetzt aus, wir fahren unsere Kosten runter. Und im Prinzip, als sich so ein bisschen so der Vorhang nach Covid gelüftet hat, waren wir halt wahrscheinlich so 10-mal größer als unser zweitgrößter Mitbewerber. Und davor war das eher so Kopf-von-Kopf-Rennen mit mehreren. Und deswegen konnten wir dann auch im Prinzip eigentlich noch während Covid, also haben wir 100 Millionen geraced, konnten wir nochmal gut raisen, weil wir uns da abheben konnten. Genau, und seitdem geht es sozusagen stark in den Märkten, in denen wir sind, aber wir sind jetzt in diesen 7 Ländern, im Prinzip Europa, England, USA, zu skalieren. Und das nächste Kapitel hat dann eigentlich wahrscheinlich so Anfang letztes Jahr angefangen, also Anfang 2023, und das ist ein bisschen so das AI-Kapitel. Und ich meine, das war halt, ich glaube, damals so interessant, als so ChatGPT rausgekommen ist, ist einfach nur als Chatbot, noch ohne API und sowas. Und aber das war im Prinzip nur so interessant und wir wussten eigentlich gar nicht, was wir damit anfangen sollen. Aber was man halt schon wusste, ist so unsere Industrie, in welcher wir arbeiten, ist wirklich extrem offline. Also man glaubt es nicht. Also ich geb dir ein Beispiel, das ist so offline. Vielleicht der größte Obst- und Gemüsehändler in New York. Wirklich gesamt New York City, Manhattan, Brooklyn, Long Island, eigentlich im Prinzip in Obst- und Gemüse versorgt. Der ist riesig. Der weiß zum Beispiel jetzt gerade nicht, in diesem Moment weiß nicht, wie viel Tomaten, Zwiebeln, Bananen er gerade im Lager hat. Das weiß er nicht. Und er weiß auch nicht, wo die im Lager sind. Und der hat auch irgendwie auch keinen Bestellshop oder Online-Shop oder so, sondern da schicken Leute Faxes, SMS und E-Mails, rufen an, ganz viele Anrufbeantworter rufen an und der fiddelt das dann irgendwie so zusammen und jede zweite Bestellung ist fehlerhaft, also hat ein falsches Produkt, fehlendes Produkt und der hat 16 Lager und so ein bisschen so verteilt, um New York außenrum von jedem Engel sozusagen liefern zu können und 13 Lager nutzen Choco. Und dann habe ich ihn gefragt, hey, was ist mit den anderen drei Lagern, warum nutzen die denn nicht Choco? Das macht irgendwie keinen Sinn, dass du zwei Systeme hast. Dann hat er gemeint, ja, schau mal, die Person, die anderen drei Lager leitet, die geht in 4 Jahren in Rente und hat mich nicht gefragt, ob wir es nicht danach ändern können. Und deswegen, bei uns geht es ganz viel darum, so eine Industrie zu educaten. Und der Vorteil an AI ist halt, du musst halt niemanden mehr educaten, wie irgendwie ein Softwareprodukt funktioniert. Weil du kannst ja plötzlich mit einer Maschine reden, wie du mit einem Menschen redest. Und deswegen glaube ich auch, dass AI halt ein perfekter Use Case ist, um so wirklich Industrien, die noch nicht stark digitalisiert sind, wirklich online zu bringen. Und das war im Prinzip das Einzige, was wir gewusst haben. Und dann ging es bei uns ganz stark darum, okay, einfach so Curiosity schaffen. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, schon mal jeder bei Choco hat irgendwie unlimited Budget, was sie mit AI ausgeben können, ob das irgendeine Lizenz ist für irgendein Bot, ob das irgendwelche API-Calls sind, ob das irgendwelche speziellen Tools sind. Aber du musst irgendeinen Use Case sagen. Wir proven jeden Use Case, egal wie gut oder schlecht oder wie klein, wir proven alles, aber so just try things out. Und es hat dazu geführt, dass wir im Prinzip dann so 6 Monate später, das war so Sommer letzten Jahres, Sommer 2023, halt ein neues Produkt gefunden haben, von dem wir anfangs geglaubt haben, okay, das wird jetzt irgendwie sehr gut und toll und es hat viel User Value. Was wir dann angefangen haben zu bauen. Und es ist auch gar nicht so einfach, wenn du eine große Org hast, dann plötzlich ein komplett neues Produkt mit einer komplett neuen Technologie zu bauen, weil, also kam, vielleicht hatten wir 100 Engineers zum Zeitpunkt oder so, aber du hast halt im Prinzip keinen, und es gibt ja auch nicht wirklich viele auf dem Markt, die Erfahrung haben, sozusagen eine Application Layer AI zu bauen. Also es gibt so ein paar Foundational Layer, davon gibt es auch nicht viele, ja, Leute, die irgendwie OpenAI oder dergleichen arbeiten. Application Layer gab es halt einfach nicht viel und gibt es immer nicht so viel und das musst du halt einfach lernen. Und innerhalb so einer großen Org ist es eigentlich zu langsam. Das heißt, dann haben wir erstmal einen kleinen Teil rausgezogen, so gute Ingenieure, die mehr so Generalisten sind, ja, die nicht nur Frontend, nur Mobile, nur Websites was machen, oder nur Backends, wirklich so Generalisten, auch Leute, die jetzt vielleicht nicht die maximale Erfahrung im Skalieren von Applikationen haben, aber halt starke Erfahrung haben, einfach in MVPs bauen und sozusagen fast go to market. Und haben die rausgezogen, erstmal sogar nur eine Person und haben die einfach zu einem unserer User, zu einem Händler, das war in Boston, reingesetzt, sagt, wir bauen das jetzt einfach mal. Und seitdem hat sich im Prinzip unsere ganze Firma nochmal verändert, weil dieses neue Produkt, das heißt Choco AI, Ich kann auch gleich erzählen, was es macht. Im Prinzip ist der Wert, das ist für den Kunden, also für den Händler in dem Fall, kreiert halt größer als unser altes Produkt. Der sozusagen die Zeit leistet, bis dieser Wert auch wirklich realisiert wird, ist viel schneller. Es hat eine klare Value Prop, es ist einfacher zu verkaufen, es ist halt einfach das bessere Produkt. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt voll AI first, weil es bessere Produkt ist, weil es schneller skaliert, aber auch, weil wenn ich ein Wettbewerber von Choco wäre, würde ich Choco wahrscheinlich so angreifen. Und das sozusagen das jetzige Kapitel, in dem wir sind.
Zusammengefasst, beziehungsweise, wenn ich das richtig verstehe, weil es gibt ja immer so, zuerst klang es, okay, wir haben ein neues Produkt gebaut mit so, wir haben jetzt irgendwie zwei Produkte, mit denen wir rausgehen können, aber das ersetzt jetzt das andere, das ist Choco 2.0 als Choco AI.
Ja, genau, also es ersetzt es eigentlich nicht wirklich. Also ich erkläre ganz mal für unser Produkt. Also unser erstes Produkt ist wirklich für den Händler und das hilft dem Händler, alle seine Orders zu managen. Das heißt, okay, da kommt irgendwie eine Bestellung rein und ein Kunde will Bananen und dann erkennt die AI, okay, wenn dieser eine Kunde, sagen wir mal, diese Eisdiele, Bananen bestellt, möchte sie halt die überreifen Bananenflugware aus, weiß ich auch nicht was, Nicaragua. Und wenn aber jetzt ein anderes Bananen bestellt, dann wollen die vielleicht einfach nur die im Schiff kamen, die nachgereift wurden, die günstigen und die Qualität ein bisschen egal. Versehen das mit einer Artikelnummer und passt das direkt in dein ERP-System ein. Und dadurch sozusagen für einen Händler der Schritt weg, ein Händler kriegt heute alle Bestellungen über Anrufbeantworter, dann ruft halt jemand an, ja, ein Koch bestellt irgendwie so 11 Uhr nachts, nachdem die Küche halt sauber gemacht wurde, setzt sich hin und spricht ihn aufs Band und sagt, hallo, ist der Daniel, meine Kundennummer ist 123 und brauche 15 Zitronen und 20 Limonen und 20 Hähnchenbrüste und noch 3 Gurken, danke, ciao. Auf dem anderen Ende ist der Händler, der beginnt 3 Uhr morgens zu arbeiten, hört die Nachricht ab und tippt es halt ins System ein. Und dann ist immer die Frage, okay, was will der jetzt eigentlich, wenn er sagt Zitronen? Also ich hab drei verschiedene Zitronen und ich habe irgendwie die 500 Gramm Netz, ich habe irgendwie die 3 Kilo Kiste und ich habe die aus Italien und ich hab die aus Lateinamerika und so weiter und muss so ein bisschen entziffern. Und das ist sozusagen unser erstes Produkt, was den Prozess streamlined. Das zweite für den Händler ist einfach so das Marketing. Ist ein bisschen so wie Facebook-Marketing. Das heißt, der Händler kann sagen, ich habe jetzt hier ein Produkt, was ich schnell verkaufen will, eine Tomate. Ja, ich habe jetzt hier 2 Tonnen Tomaten, die möchte ich verkaufen. Und das ist irgendwie eine hochwertige Tomate aus Italien. Die biete ich dann natürlich nicht meinen Burgerläden an, sondern die AI bildet automatisch eine Audience, die sagt, hey, eine hochwertige Tomate sind wahrscheinlich deine hochpreisigeren italienischen Kunden interessiert, italienische Restaurants, ja, die brauchen gute Tomaten. Ein Burgerladen, dem ist das Produkt vielleicht nicht so sehr wichtig, weil wenn es ein günstiger Burgerladen ist, die wollen eher eine günstige Tomate. Das ist eine andere Audience. Das ist sozusagen das Marketing-Tool. Und das dritte ist sozusagen ein Produkt, was nicht direkt für den Händler ist, sondern für den Kunden des Händlers, also für das Restaurant. Und das ist eine App, mit der das Restaurant eben bestellen kann, damit die auch nicht mehr 11 Uhr nachts irgendwie Anrufbeantworter anrufen müssen, der die aber auch ihr Inventar pflegen können, ihr Team managen können und so ein paar andere Sachen, dass es halt nicht rein transaktional ist, ist auch ganz wichtig, damit die Retention höher ist, so dass nicht nur ein reiner Shop, wo ich nur hingehe, wenn ich Transaktionen machen will, sondern ich nutze es wirklich jeden Tag mehrere Male, dadurch wird die Retention höher. Genau, und das neue Produkt, die AI, führt eben dazu, dass wir nicht mehr jedes Restaurant einzeln onboarden müssen, sondern die AI sagt, hey, Restaurant, sprich weiter aufs Band, schick weiter deine Fax, deine E-Mails, die AI lernt mit. Und nach so der 10. Bestellung, ja, wenn das Restaurant jetzt kein neues Produkt mehr bestellt, dann hat er gelernt, alle Produkte, die für dich relevant sind, schickt dir 30 Sekunden nach der Bestellung ein SMS. Hey, Daniel, du hast jetzt irgendwie gerade 3 Bananen und 15 Zitronen bestellt. Und wenn du deine Bestellhistorie sehen willst und noch ein Angebot sehen willst, hier ist ein Deeplink, download die Choco-App. Und dadurch werden wir halt viel schneller im Restaurant-Onboarding. Und dadurch muss der Lieferant nicht mehr warten, bis alle seine 300 Kunden auf die App angeboardet sind, was dauert, sondern im Prinzip nach einer Woche, sobald die KI trainiert ist, ist alles schon digitalisiert. Und daraus sind wir halt viel schneller geworden.
Hört sich auf jeden Fall an, als ob ich als Lieferant auf einmal trotzdem, also nochmal flexibler bin, weil es gibt ja auch, so wie es wahrscheinlich beim Händler Leute gibt, die keine Lust haben, ihre 3 Lager auf Choco umzubauen, gibt es wahrscheinlich auch Restaurants, die dann vielleicht irgendwie nicht so Bock haben, als Koch jetzt irgendwie mich auf ein neues System einzustellen, selbst wenn es einfach ist. Und wenn ich weiter anrufen kann, ich habe trotzdem als Händler dieselbe Experience wie vorher. Ist ja also am Ende ist egal, wie dieser Value kreiert wird für mich als Händler und ob das durch die Bestellung kommt, durch die App oder durch eine Textmessage oder durch einen Anruf. Von meinem Anrufbeantworter, Hauptsache ich weiß am Ende, was ich schneller machen muss. Und wenn ich dann über die Zeit, ist dann für euch spannend, natürlich irgendwie die Touchpoints mit den Restaurants und allem irgendwie noch zu streamlinen, dass die auch über euch laufen und die nicht vielleicht aus ihren alten Habits rauskommen und auch ein bisschen digitaler werden, weil es denen bestimmt auch hilft. Aber hört sich an, als ob ich sehr viel Zeit sparen kann. Und da, wie war das? Also war das im Team von vornherein klar, dass das irgendwie da, also klar, also anders. AI war ein neues Thema, ihr habt viel ausprobiert. Ab wann war im Team klar, okay, das ist was, da können wir wirklich all in gehen und wir müssen, also und das ist ja so ein Mix aus, wann hast du das geschnallt und gesagt, oder wann habt ihr als Führungsriege das geschnallt und gesagt, okay, wir müssen das Team irgendwie darauf fokussieren, weil das zieht automatisch Ressourcen von dem alten Produkt ab. Und wie lange hat es dann gedauert, das Team dahin auch mitzunehmen? Weil es ja auch für ein Team was Neues. Und wir haben jetzt irgendwie jahrelang an dem Produkt 1 gebaut und jetzt müssen wir was Neues machen. Wie war diese Reise, dieses ganze Team mitzunehmen und sowohl von angefangen bei Führungsebene hin zu gesamte Organisation?
Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage, weil es, glaube ich, schon einer der wichtigsten Prozesse eigentlich ist. Ja, weil ich glaube, also zum Beispiel anfangs, als wir rausgegangen sind, es gibt auch ganz viele andere iTools, die man intern nutzt. Ja, irgendwie Copilot für Ingenieure. So, dann haben wir anfangs gesagt, okay, jeder kann jetzt den Copilot nutzen, wir zahlen das und so weiter. Keiner hat es genutzt. Und dann auch dieses AI-Thema, auch viele von den PMs erstmal so, nö, es ist interessant, klar curious, aber wie wir das nutzen können, I don't know. Und im Prinzip, glaube ich, geht es halt hauptsächlich um Neugier. So, das sind halt Tech-Leute, die sind einfach neugierig, neue Technologie. Man muss erstmal einfach Raum schaffen, damit sie damit experimentieren können. Also wir haben zweimal eine Woche AI-Week gemacht und gesagt, okay, ihr müsst an nichts arbeiten. Ihr könnt euch irgendwie die Woche davor in Teams überlegen, was für ein Produkt ihr bauen wollt. Und ihr kriegt eine Woche, wo ihr komplett dran bauen wollt. Am Freitag präsentieren wir es und dann ranken wir das ein bisschen. Dann machen wir eine Feier und wir sagen, was irgendwie das coolste, die coolste Idee. Aber es muss halt production-ready sein. Es muss was sein, was User-Value hat. Und das haben wir einmal gemacht und es hat ganz gut funktioniert. Und danach, also ich hab immer so ein bisschen getrackt, wie viele API-Calls wir zahlen, sozusagen als Joke on OpenAI, und wie viele Copilot-Lizenzen wir zahlen. Und das war relativ flach. Und nach dem ersten Hackathon, nach dieser ersten AI-Week, ging das so ein bisschen nach oben und dann haben wir es wiederholt und dann ging es stark nach oben. Jetzt sind wir sozusagen bei 100% Adoption der Firma. Also jeder nutzt Copilot, wir nutzen sehr, sehr viele OpenAI und auch von anderen Modellen API-Calls. Also es geht, glaube ich, viel so diese Neugier zu schaffen. Und dann das Zweite ist, glaube ich, ganz wichtig, so da, also was denn AI jetzt mal abstrakt betrachtet. Ja, das ist halt eine neue Technologie, die extrem wertstiftend ist, die consumer-grade ist, also die verlässlich und gut ist, die relativ billig ist, die sozusagen aus der Steckdose kommt. Also sprich, du musst sie in irgendeiner Weise nutzen. Du kannst nicht einfach sagen, okay, da ist diese great new technology und ich ignoriere die einfach. Das ist fast schon unverantwortlich. Also du musst sie irgendwie nutzen. Aber das Problem ist, wenn man diese Mindset ist, dann ist es so ein bisschen wie, ich habe jetzt halt einen Hammer und jetzt suche ich eine Application für den Hammer versus ich habe halt ein Problem und die Lösung dafür ist der Hammer. Ja, ich will irgendwie einen Nagel in die Wand bringen oder so. Und da ist die Lösung aber auch wieder diese Neugierde. Ja, weil man Leute ein bisschen ausprobieren lässt, versus sagen, okay, wir müssen jetzt AI machen und find a use case und es ist so wichtig und great in technology, dann kommt man halt auf blöde Ideen oder auf Ideen, die kein User-Value haben. Aber so war es dann tatsächlich so, dass irgendjemand gekommen ist und hat gesagt, hey, wir gehen jetzt zum Lieferanten. Dann sagen wir, machen all deine Bestellungen digital. Dann onboarden wir 500 Restaurants für den. Das dauert ein paar Monate. Was ist denn, wenn wir zum Lieferanten gehen und die AI liest einfach seine Faxe und hört sich den Anrufbeantworter an? Und weiß dann automatisch, was die Produkte wirklich gemeint sind und passt das automatisch in deren ERP-System, dann würde es ja sofort funktionieren. Und das war dann zu diesem Zeitpunkt wirklich so eine Unterhaltung beim Lunch. So ein bisschen so random, weil es einfach normal war zu dem Zeitpunkt, dass wir uns irgendwelche AI-Ideen ausgetauscht haben, aber davor einen Platz für gemacht hatten. Und dann war so, okay, das ist halt eine sehr gute Idee. Und dann ist, glaube ich, auch so wichtig, man muss Sachen auch so schützen in der Org ein bisschen. Also ich meine, der Vorteil von einem Startup ist ja, also wenn man ganz jung ist, ganz anfängt ist, man kann jeden Tag alles verändern und man muss sich im Prinzip nie rechtfertigen. Und umso größer die Org wird, umso mehr musst du dich rechtfertigen und dann Change und so weiter und Strategy. Und selbst bei uns, wir sind jetzt keine riesen Firma oder so.
Wie viele Leute seid ihr aktuell?
So 300. Selbst da gibt's halt Prozesse, es gibt eine Strategie und so weiter. Wir haben einfach Leute rausgezogen und gesagt, schon mal, also auch jemanden, dem ich vertraue, der stark ist, sagt, du reportest das direkt an mich, wir machen das jetzt zusammen. Ich habe Zeit aus meinem Kalender rausgenommen und wir machen das jetzt zu zweit und wir proven jetzt erstmal was. Wir reden jetzt hier nicht groß rum, sondern wir proven das und dann sind wir nach. Dann habe ich einen Kunden angerufen, den ich gut kenne, der mir vertraut, in Deutschland und einen in den USA. Und dann sind wir erstmal zu dem in den USA geflogen. Das war in Boston, so ein großer Fischhändler. Die sind in Boston riesig, also so 500 plus Angestellte. Und haben uns einfach bei dem stumpf 2 Wochen ins Büro gesetzt und haben einfach das Produkt für den gebaut. Und dann so haben wir gemerkt, okay, das könnte funktionieren. Und dann überlegt man sich halt strategisch, okay, was denn die Upside, wenn es funktioniert, ist riesig. Die Downside, wenn es nicht funktioniert, okay, das können wir jetzt wahrscheinlich mit einem Ingenieur bauen, wahrscheinlich brauchen wir so 5, 6 Leute und einen guten Produktmanager und so weiter. Das sind halt die 5, 6 Leute, die vielleicht 3 Monate was investieren, was nicht funktioniert, aber die Upside ist einfach so groß und so wir sind ja ein Startup, so we're in the business of risk, so wir müssen Risiken eingehen, darum geht's ja, darum gibt's Venture Capital, darum gibt's Startups, wir müssen Risiken eingehen, die große Corporates nicht eingehen dürfen und nicht eingehen können, und so hat's dann angefangen. Und dann, als das Produkt hatte, ist das nächste, wie bringst du dann an den Markt? Weil dann hast du ja auch jetzt irgendwie 7 Länder, die den ganzen Tag ein Produkt verkaufen, gut darin werden, ehrgeizig darin werden und das halt immer besser machen wollen, plötzlich sagst, hier ist ein neues Produkt. Da musst du auch im Prinzip erstmal die Person finden, die es halt versteht, die krass dran glaubt und die dann erstmal einfach so 1, 2 so Success Cases holt. Das war bei uns in dem Fall in England, in London. Einfach weil der GM vor Ort gesagt hat, hey, so, ich verstehe das. Plus, mein Markt ist hochkompetitiv. Ich muss mich irgendwie absetzen von der Competition und hat das mit 1, 2 Kunden gut funktioniert und dann haben wir halt die Story erzählt, in jedem All Hands, schau die Zahlen an, dann haben wir immer so, wir drehen immer so kleine interne Dokus über unsere Kunden, die wir dann sozusagen intern zeigen und näher am Kunden dran sind, besser verstehen und dann einfach so die Gesichter vom Kunden halt als das Produkt funktioniert hat. Ja, und dann, es geht ganz viel, glaube ich, darum, so einfach so ein Movement aufzubauen, so Curiosity, Sachen ausprobieren, die Leute, die bereit sind, die meisten Risiken einzugehen, dafür zu belohnen. Ja, es ist eigentlich mehr so ein kulturelles Ding.
Finde ich spannend, weil es gibt ja 2 Ansätze hier, ne? Das, was ihr macht, irgendwie so, ich sag schon fast mal bottom-up, irgendwie so, die Leute müssen sich nach und nach dafür begeistern und ihr incentiviert das halt und schafft die Möglichkeiten dafür. Es gibt ja auch sehr viele, die sagen, okay, wir bauen jetzt ein neues Produkt, das ist das, worauf wir uns fokussieren, ich ziehe jetzt all meine Mannschaft ab, ich sag, ihr arbeitet jetzt daran und dann passiert das. So, und habe ich zum Beispiel mit Iad von ResearchGate drüber gesprochen, ohne jetzt seinen genauen Prozess gekannt zu haben und ihm zu unterstellen, dass es hardcore top-down ist, weiß ich nicht, muss nicht 100% so sein, aber es ist mehr so, okay, wir haben ein neues Produkt gebaut, was wir an die Verlage bringen, wir haben jetzt nicht mehr ein reines Werbeprodukt, wir ziehen jetzt 90% unserer Ressourcen von dem Werbeprodukt ab, obwohl das für uns, was hat er gesagt, irgendwie so 30 Millionen Jahresumsatz gemacht hat oder so, weil wir glauben, dass das andere größer werden wird und knallen da jetzt wirklich Vollstoff rein, was ja also ein unterschiedlicher Approach für nahezu dieselbe Herausforderung, und zwar eine Organisation on track zu bringen, mit Veränderungen umzugehen. Und ich finde so dieses, also ich glaube, die Frage, die sich viele stellen, wenn man dir zuhört, wenn du jetzt irgendwie sagst, okay, ich nehme mir Zeit aus meinem Kalender, ich fliege nach Boston und baue das Produkt mit, hast du dann, also wie viel Zeit aus dem Kalender? Sind das 80%, sind das 40%, sind das 100%? Das ist einfach also schwer greifbar.
Ja, also ich glaube, erstmal rüberfliegen, nicht in einem anderen Büro sein, ist schon Opportunity Cost. Und dann bin ich da vielleicht 2 Wochen gesessen, weil ich bin jetzt auch kein Ingenieur oder so, ja, sondern ich besuche Minimum jede Woche einen Kunden. Das heißt, ich verbringe wahrscheinlich so 3, 4 Stunden, um einfach das Business ganz genau zu verstehen, ein bisschen Relationship mit denen aufzubauen. Ist auch wichtig, dass die dir vertrauen, ja, dass man auch sehr transparent sind, zeigt und alles shared, deshalb muss man denen viel reden. Und dann war mein Job ja im Prinzip nur noch da zu sitzen, neben unseren Ingenieuren, die das dann, oder dem einen, der das dann anfangs gebaut hat, um einfach meinen Rücken frei zu halten. Ich bin immer ganz normal meiner Arbeit nachgegangen. Also ich bin ganz normal von dort aus dann gearbeitet und habe halt jeden Tag wahrscheinlich eine Stunde mit denen ein bisschen gequatscht, geupdatet. Ein Ingenieur hat mir Fragen gestellt, okay, was sollen wir machen, wie sollen wir das zusammen machen, was für Ideen er hat, wie wir weitermachen, sollen wir einfach zusammen besprochen. Aber ich bin wahrscheinlich schon ganz normal meiner Arbeit auch von dort aus nachgegangen. Und es hat ja auch einen anderen interessanten Effekt, weil du hast dann halt die ganze Zeit Calls, auch natürlich viel intern. Wo bist du eigentlich gerade? Ja, also ich sitze jetzt hier gerade beim Kunden und probiere ein neues Produkt aus. Dann realisiert die Org auch so, aha, also wenn wir ein neues Produkt bauen wollen, ist anscheinend wichtig, dass wir die ganze Zeit Kunden sitzen. Das ist ja richtig. So, das ist ein Riesenvorteil. Man hat da auch mehr Skin in the Game. Und gerade auch die Ingenieure. Also heute schicken wir bei jedem AI-Launch immer Ingenieure mit, weil die fühlen einfach den Pain von dieser Person, die da sitzt, in der Nachtschicht. Wir machen auch die Nachtschichten dann mit. Ja, das ist von beginnt 9 Uhr abends, meistens geht es bis 5, 6 Uhr morgens. Und die fühlen einfach den Pain vom User. Und es ist für einen Ingenieur extrem bereichernd, wenn sie wirklich ein Problem von einer echten Person lösen können, wenn sie sehen, ihr Produkt wird genutzt. Ja, genau, aber anfangs, glaube ich, geht's einfach nur so dabei zu sein und denen auch den Rücken frei zu halten und denen auch zu sagen, so, I don't mind if it fails, but so let's try to win.
Ich will nochmal auf einen Punkt zurückkommen, der ist schon deutlich länger her und den hast du so am Rande fast erwähnt, und zwar eure so Stealth-Phase, die ja relativ lang ging, wo du gesagt hast, okay, Presse war geleakt, wir haben Bewerbern gar nicht so richtig gesagt, was wir eigentlich machen, wer wir sind, in welche Richtung es geht. Frage 1, würdest du es nochmal so machen?
Ja, auf jeden Fall.
Frage 2, warum habt ihr das so hardcore durchgezogen?
Ja, also wir haben halt, also bevor wir Choco gegründet haben, also formell gegründet haben, sozusagen März 2018. Und davor haben wir schon über ein Jahr, wirklich 14 Monate dran gearbeitet. Und meine Mitgründer, also wir sind zu dritt, und ich, wir haben extrem viel User Research gemacht. Und wir haben bestimmt, bevor wir überhaupt Code angefasst haben, wir haben bestimmt 200, 300, wenn es reicht, vielleicht mehr Design-Prototypen gemacht. Also wirklich fast täglich iteriert. und manchmal mehrmals täglich. Und als wir angefangen haben zu bauen, also das muss eigentlich immer sein, wenn man eine Firma gründet, aber natürlich haben wir stark dran halt geglaubt, dass das Produkt auch wirklich Wert stiftet für unsere, für Kunden. Und dementsprechend wollten wir das beschützen. Und wir selber kamen vorher von Rocket und wir wissen, wie schnell Rocket ist, Sachen zu kopieren. Und ich war fast 5 Jahre da und nicht nur Rocket, sondern es gibt auch ganz viele andere Leute, wenn sie sehen, dass was funktioniert, die wollen das einfach kopieren. Und wir haben uns einfach gedacht, hey, umso weniger Leute davon rausfinden, dass was funktioniert, umso besser für uns. Der Teil hat dann gar nicht geklappt. Das ist interessant. Rocket hat uns mit 4 Companies kopiert. Nicht einer, sondern mit 4. Eine in Europa, eine in Lateinamerika, eine in Südostasien, eine im Mittleren Osten. Und es gibt nämlich in jedem Land Minimum 5 Copycats bekommen. Also Copycats wirklich so, bis unsere Job Descriptions wurden kopiert. Aber was es geschaffen hat, es hat eine ganz spezielle Kultur geschaffen. Weil, stell dir mal vor, du bist ein Bewerber und dich schreibt irgendwie jemand an und sagt, hey, willst du bei uns arbeiten? Wir sind ein Startup, wir sind ambitioniert, wir wollen ein riesiges, komplexes Problem lösen. Wir expandieren schnell, wir haben zum Zeitpunkt vielleicht 1,2 Millionen geraced und wir sagen dir aber nicht mal, wie wir heißen, was wir überhaupt arbeiten, wo wir sind, wie viele wir sind. So, wer joint denn so ein Startup? Und das war schwierig, aber gleichzeitig war das halt einfach auch so eine Self-Selection. Wir haben einfach die Leute bekommen, die extrem committed waren, die extrem risk-taking waren, die auch gewisserweise ein Abenteuer wollten und die einfach bereit waren, Tag und Nacht dran zu arbeiten. Und das ist am Anfang halt so wichtig. Und deswegen diese Stealth-Kultur, das hat schon Spaß gemacht und es hat uns sehr weit gebracht. Und ich glaube, der dritte Effekt ist so ein bisschen, wenn du halt Stealth, ein paar Leute wissen immer Bescheid, du musst mit Investoren sprechen und auch, du nimmst ja auch nicht jeden Kandidaten, wenn man mal sehr wenig Leute, waren sehr selektiv, glaube ich, 2 oder 3% Acceptance Rate, also viele Leute kenne ich dann doch auch ein bisschen. Aber wenn du allen sagst, so, wir sind in Stealth, bitte erzähl keinem davon. Was machen die? Die erzählen halt jedem davon. Hey, ich habe da sowas gehört, aber bitte sag es keinem, wir sind eine Stealth-Company und die wächst schnell und so weiter. Das ist halt das beste Gerücht, was sich halt jeder VC jeden Tag dreimal erzählen will. Und dadurch hat sich auch so ein bisschen so ein Dunstkreis, so ein Vibe eigentlich um Choco aufgebaut. Und deswegen haben wir immer sehr viel Venture Capital Interesse gerade in der Phase gehabt. Ja, also all in all, ich würde es wieder so machen. Einfach wahrscheinlich hauptsächlich aus kultureller Sicht wirklich.
Finde ich spannend, weil man hat ja oft auch gerade so in der frühen Phase das Gefühl von, okay, also wen will ich eigentlich dabei haben, also im Team? Jetzt hast du gesagt, okay, ihr habt sehr viel Outreach gemacht. Das heißt, also ihr habt ja Outreach only. Es gab ja keine klassische Website, wo ich mich bewerben konnte. Und das heißt, durch den Outreach habt ihr wahrscheinlich sehr klar selektiert, welche Art von Persona ihr sucht. Also ich sag jetzt mal, könnte WHU-Student sein, könnte McKinsey-Berater gewesen sein, könnte jemand aus der Industrie gewesen sein. Was war dir wichtig für so dieses erste Core-Team? Also welche Charaktere habt ihr gesucht? Ich meine, hardworking, committed hast du gesagt, risk-taking, so anhand dessen, was du schon besprochen hast, aber auch so, wie sehr war Industry Knowledge wichtig? Welche Vorerfahrung war euch wichtig? Was war so dieses Founding-Team?
Ja, also im Prinzip ist es, glaube ich, wichtig sozusagen, sich immer richtig gut um die Sachen zu kümmern, die man kontrollieren kann. Und was man als Startup aber, glaube ich, nicht kontrollieren kann, gerade am Anfang, ist eigentlich so wirklich, wo die Reise hingeht und was man machen muss, um erfolgreich zu sein. Also dementsprechend haben wir halt stark nach Generalisten gesucht. Weil wir wussten nicht, ob wir morgen ein analytisches Problem oder ein kreatives Problem oder ein Sales-Problem oder ein Engineering-Problem oder was auch immer wir halt lösen müssen. Ob es Inside-Sales wird, Outside-Sales, Marketing-Driven. Wir wussten es halt einfach nicht und wir mussten unseren Weg rein erproben. Und deswegen ist, glaube ich, zu Risk-Taking und Hardworking ist sozusagen generalistisch sehr wichtig am Anfang. Später verändert sich das dann, da braucht man hauptsächlich Spezialisten, auch um skalieren zu können. Weil einfach mehr Domain-Knowledge mitbringen und muss man nicht immer alles von Null lernen. Aber am Anfang Generalisten. Und dann eine Sache, die ganz wichtig war für uns anfangs, war Leute, deren Ziel es war, irgendwann ihre eigene Firma zu gründen. Und der Grund ist einfach, du hast einfach, also Early Stage lernt man ganz viel, weil du im Prinzip in einem Raum sitzt mit jedem Department und jeder Person der ganzen Firma. Und wenn da 10 Leute sitzen und eine Person macht Engineering, die nächste macht Produkt, nächste Marketing, nächste Recruiting, du bekommst von allen was mit. Also du lernst sehr viel über andere Departments und das ist, glaube ich, eine sehr gute Phase für Leute, um was zu lernen, die mal eine eigene Firma gründen wollen. Und das heißt, für jemanden eine eigene Firma gründen will, ist halt das ideale Grundvoraussetzung, das ist halt super motivierend für die. Und egal, was es ist, ja, okay, Leute, jetzt du bist super smart und so weiter, aber wir machen jetzt mal 6 Monate lang einen monotonen Job, was auch immer das ist, so, because we have to do it. Ende. Das müssen wir jetzt einfach machen. Und du gehst halt mit einer ganz anderen Motivation ran, wenn du halt verstehst, so, das ist jetzt Teil meiner unternehmerischen Ausbildung, weil das werde ich später vielleicht ähnlich mal machen müssen. Das war, glaube ich, extrem wichtig für uns. Ja, dass man ansonsten, was wir uns, also wir schauen immer nach Leuten, also natürlich, man muss motiviert sein. Also das kann man niemandem beibringen. Du musst Motivation mitbringen. Du musst coachable sein, ist auch ganz wichtig. So, das gibt keinen Platz für Leute, die Ego haben, die defensiv sind, sondern du musst coachable sein, musst wissbegierig sein, weil Sachen verändern sich schnell. Du musst natürlich auch einen großen Grad Integrität mitbringen. Das ist auch einfach sehr wichtig und es liegt auch daran, dass unser Business halt, vor allem damals, halt sehr dezentraler mit 50 Städten. So, da kann ich einfach eine Stadt rogue gehen und sagen, wir machen jetzt nichts oder irgendwas zu, Schlechtes machen oder so. Du musst Integrität mitbringen und du musst halt auch smart sein, damit halt schnell Sachen lernst. Bei uns war, glaube ich, ein Vorteil, und das würde ich jedem auch so empfehlen. Wahrscheinlich die ersten 50, 60 Leute, die wir geheirat haben, kannten wir vorher. Und das ist halt extrem hilfreich. Klar, weil du weißt, vorher sind die kompetent. Aber darüber hinaus kannst du ihnen halt bereits vertrauen. Und du hast nicht erst so diese Phase, wo du erst so Vertrauen aufbauen musst. Und als wir USA aufgemacht haben beispielsweise, das war nicht so, weil unser großer Masterplan war jetzt zu diesem Zeitpunkt im Dezember USA aufzumachen. Wir wussten, wir werden USA früh aufmachen, weil das eine unserer Ambitionen war, USA zu gewinnen. Aber wir haben USA aufgemacht, weil in Deutschland ging nichts mehr in der Vorweihnachtszeit. Und dann haben wir einer Person, den wir halt stark vertraut haben, die ich vor jahrelang zusammengedacht habe, vor Choco, sagt, hey, buch den Ticket im Airbnb, wir haben kurz gegoogelt, was die Stadt bei der höchsten Restaurantdichte in USA. Das ist ein guter Indikator von uns, welcher Stadt hilfreich ist für uns. Das war San Francisco. Ist nach SF geflogen und sagt, okay, du hast irgendwie 6 Wochen. Don't fuck it up. Sondern he didn't fuck it up. Und solche Moves, glaube ich, kannst halt echt nur machen, wenn du Leute hast, denen du vertraust, die Bock haben, die das als Teil ihrer unternehmerischen Ausbildung sehen und ja.
Finde ich super interessant. Gut, ist, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt Anfang 20 bin und jetzt gründe, dann ist es vielleicht schwierig, 50, 60 Leute zu finden, wo ich weiß, okay, die sind wirklich talented, die wissen, was sie tun und die will ich dabei haben, aber.
Aber das würde ich challengen, weil, also was wir schon auch gemacht haben, ist jeder, der bei uns war, und das waren viele Leute Anfang Mitte 20, eher Anfang 20, haben wir gesagt, hey, wir gehen jetzt durch jeden einzelnen deiner Facebook-Freunde durch und durch jeden einzelnen LinkedIn-Kontakte. Und wenn man sich einfach nur so hinsetzt, ohne diese Listen durchzugehen, dann fallen einem die Leute nicht ein. Aber wenn man das durchgeht, dann fallen halt schon jedem 10 Leute ein. Und dann schreibt man die an. Und dann ist es auch wahrscheinlicher, dass sie eine Self-Company joinen, weil die ein bisschen Vertrauen schon zu dir haben. Und wenn die kommen, erster Tag, setzen uns wieder hin und machen genau die gleiche Aktion. Also ich glaube, natürlich zu einem unterschiedlichen Grad. Aber ich glaube, das Netzwerk ist dann schon immer größer, als man denkt.
Das würde ich gar nicht in Frage stellen. Ich glaube, mit Anfang 20 kannst du schwer einschätzen, wer wirklich gute Arbeit macht, weil du nicht so viel gesehen hast. Wenn du jetzt 5 Jahre bei Rocket warst und mit Leuten da wirklich auf Projekten gesessen bist und dann hast du natürlich ein bisschen andere Maßstab an, was ist gute Arbeit. Ist natürlich gut, weil ihr dabei wart und dann mit den Leuten, die empfohlen wurden, sprechen konntet und dann sagen, okay, die passen in unsere Benchmark, die passen nicht in unsere Benchmark. Ich glaube, das ist manchmal ein bisschen schwieriger, wenn du zu jung bist. Also ich selber würde manchmal sagen, dass ich ja nie in einem klassischen Unternehmen gearbeitet habe. Wenn du mich jetzt hinsetzt und du gibst mir 5 Entwickler, ich glaube, ich müsste mir jemanden dazu holen für die Due Diligence im Recruiting, weil ich aktuell nicht sagen kann, der macht einen Top-Job oder hat einen Top-Job gemacht, weil selbst wenn ich eine Code-Review machen würde, so muss ich mir quasi von null beibringen. Und das ist natürlich dann schon was dich so ein bisschen Zeit kosten kann. Ich glaube, da muss man einfach schlau sein, wen kennt man, den man vielleicht auch mit fragen kann, um dann einfach in diesem Hiring, also es gibt ja auch andere Gründer oder Führungskräfte aus verschiedenen anderen Firmen, mit denen man sich vielleicht mal unterhalten hat, die man auch dazu ziehen kann, denen man vertraut. Ne? Also ich glaube, da muss man einfach nur kreativ werden. Ich will gar nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber ich finde den Ansatz super spannend, weil am Ende so Trust ist halt schon, so wenn du die ganze Zeit am Schreibtisch sitzt und denkst, oh Gott, hoffentlich funkt das jetzt und ich muss da nochmal nachfragen, weil ich weiß gar nicht, ob die Person eigenständig arbeiten kann, dann ist es natürlich, kostet das einfach viel zu viel Mindshare und Mindspace. Wann hast du angefangen, so Strukturen reinzuziehen, also wirklich Leadership-Ebenen, Executive-Ebenen, so wann kam der Punkt?
Interessante Frage. Also im Prinzip, und ich weiß nicht, ob das das beste Mental Model ist, aber so ein bisschen war Mental Model so, once it's broken, it's too late. Also habe ich mir schon so überlegt, okay, wann erreicht jetzt die Org einen Punkt, eine Größe, auch ein Need an Coaching, an Aufmerksamkeit, in der ich das jetzt nicht mehr abfedern kann, für einen bestimmten Teilbereich. Und das habe ich mir versucht, so grob zu überlegen. Und dann ist es auch vollkommen egal, ob man 30% off ist mit seinem Estimate, ja, wann dieser Zeitpunkt ist oder wann diese Größe erreicht ist. Und dann haben wir angefangen zu hiren. Und bei uns, was als erstes skaliert ist, natürlich war Sales. Und am Anfang kleines Engineering-Team, so im ersten Jahr. Dann haben wir da jemanden gefunden, der das geleitet hat. Und dann war aber der nächste Schritt so, okay, und jetzt wollen wir eigentlich Engineering, Produktdesign stark skalieren. Und da im Prinzip genau das Gleiche, weil im Prinzip, glaube ich, muss man sich als Gründer oder als CEO immer die Frage stellen, so, hey, unser Job ist eigentlich, auf die richtigen Leute zu wetten. Das ist im Prinzip die Definition unseres Jobs. Und also ganz oft frage ich mich so, hey, wenn ich jetzt 1 Million Euro in irgendeinen Markt, in irgendein Team bei Joko investieren würde, von was mache ich es abhängig? Und ich mache es im Prinzip 100%ig von deren Leader abhängig. Weil eine gute Person wird dieses Geld einfach richtig investieren, die wird die richtigen Leute einstellen, die wird die richtigen Strukturen schaffen, die Leute werden happy sein, die Leute werden das Gefühl haben, sie lernen was, sie contributen können. Aber das ist so ein bisschen ein Mental Model, so if it's too broken, it's too late.
Was sind deine Learnings aus dem ganzen Executive Hiring und die Strukturen schaffen?
Also es gab so eine Phase bei Joko, da haben wir so ganz viel, vor allem auf Engineering-Produktseite, aus Silicon Valley gehired und haben die Leute relocated und haben auch Heavy-Hitter geholt, so ja, so Early Facebook, Early Uber-People, solche Geschichten, Early Google-People und die da einen brutalen Job gemacht haben, ja. Aber das heißt noch lange nicht, dass es ein perfekter Fit ist für ein Startup, weil egal, wie gut die Engineers bei Google sind, was für eine Scale die können und was für eine Uptime die können und so weiter, das ist einfach nicht, was required ist, um ein Startup zu beschleunigen. Um Startup beschleunigen, musst du schnell sein, musst du bereit sein, Fehler zu machen, darfst du keine Angst davor haben, Fehler zu machen, musst du Leute inspirieren, dass sie Lust haben, alles zu geben und Tag und Nacht zu arbeiten, ohne dass du ihnen viel Geld zahlst, ohne dass du eine fette Brand hast, ohne dass du eine Google-Free-Sushi-Bar hast bei dir im Büro. Ja. Und das ist einfach ein anderes Skillset. Und ich glaube, das Wichtigste ist halt, und wirklich bis man viele hundert Leute, dass das jeder muss halt hardworking sein und jeder muss sich seine Hände schmutzig machen wollen. Ausnahmslos. So, ich frage jeden Engineering-Manager bei uns im Interview, wie viel die selber noch coden. Und wenn die nicht coden, dann ist es für mich einfach No-Go. Oder wenn Leute sagen, ich code in meiner Freizeit oder so, dann ist ein No-Go. Nein, so einem Startup ist einfach so, ein paar Mal im Jahr brennt das Haus und dann muss jeder, egal was für Management-Posten du hast im Engineering, muss coden. Und wenn du dazu nicht bereit bist oder das nicht mehr kannst, dann bist du einfach kein Startup-Fit. Und so ist, glaube ich, schon die Journey so gewesen, okay, du brauchst schon Leute, die einfach hands-on sind, die auch wirklich wissen, auf was sie sich einlassen.
Recap bietet alternative Debt-Finanzierungen mit Rückzahlungszeiträumen, die du auf dein Unternehmen abstimmen kannst. Von 12 Monaten bis zu 5 Jahren. Du kannst außerdem eine rückzahlungsfreie Zeit einbauen, die zu deinem Businessplan passt. Damit verlängerst du entweder deinen Runway, um profitabel zu werden, oder verschiebst deine nächste VC-Runde zu einem für dich besseren Zeitpunkt. Oder du nutzt die Finanzierung von Recap für Mergers und Acquisitions, um so zu wachsen. Finde heraus, wie du eine Recap-Finanzierung am besten für deinen Use Case nutzen kannst. Das alles findest du unter re-cap.com oder in den Shownotes. Glaubst du, du hast, also ich kurze Transferleistung, aber so zwischen den Zeilen lesen. Was du gesagt hast, ist, okay, wir haben wirklich super Top-Executives irgendwie von Facebook, Uber etc. geholt. Was du gelernt hast, ist, okay, eigentlich muss jeder schon irgendwie in the weeds sein und irgendwie mitarbeiten können und da in den Themen, die du brauchst. Klingt für mich so, als ob es irgendwo eine Diskrepanz gab zwischen was du gehired hast, also wen du gehired hast und was du jetzt das Gefühl hast, was du brauchst. Liegt das daran, dass ihr einfach noch zu früh wart für das, was diejenigen vielleicht als Managementaufgabe und Erfahrung mitbringen können? Liegt es daran, dass die einfach, auch wenn sie early bei Facebook und Uber waren, einfach da rausgewachsen sind und dann halt eben gewohnt sind, in großen Strukturen zu arbeiten? So, was waren die Referenzpunkte? Weil ich glaube, du stehst ja als Gründer dann auch immer vor der Entscheidung, wen hire ich jetzt? Dann kommen deine Investoren und sagen, hire so seniorig wie möglich. Ja. Und dann denkst du so, okay, dann brauche ich genau diese Leute. Dann muss ich aber trotzdem rausfinden, passen die zu meiner Phase oder nicht?
Ja, das ist super Sache, dass du sagst, Investoren sagen, hire so senior wie möglich. Und es ist auch wirklich so. Und Investoren messen auch Gründer oder CEOs, wie gute Leute sie hiren können. Das heißt, man will auch allen Leuten mit zeigen, ich kann die krassen Leute hiren, ich kann Leute relocaten aus Silicon Valley und early dies, early das. Ich glaube, ein paar Sachen vergisst man. Erstens, auch wenn wir jetzt drüber nachdenken, über gut, jetzt Facebook oder Meta und Google jetzt vielleicht schon sehr alt, aber Uber oder so, denken jetzt irgendwie, okay, das sind die mehr geilen, aggressiven Startups, was sie 2020 vielleicht auch noch so in den Medien auch waren. Das sind zu einem Zeitpunkt schon riesen Corporates. Das hat nichts mehr mit einem Startup zu tun. Die Leute, die da jetzt arbeiten, waren niemals in einem Raum mit 5 Leuten. Und genau, aber ich glaube, also jemand, der Startup kann, oder sagen wir so, jemand, der aus so einer großen Struktur kommt, die wird dir immer sagen, ich brauche mehr Ressourcen. Mehr Ressourcen, mehr Ressourcen, mehr Ressourcen, mehr Ressourcen. Ich brauche jetzt hier noch 500 Engineers und hier noch 100 und da noch 20 und das ist immer noch nicht genug. Und wir wollen was Neues machen. Okay, dann ist erstmal jetzt 10 Leute drauf und hier ist der Prozess, weil sie das halt so gewohnt sind, innerhalb der Prozess von einem Corporate zu arbeiten, wo es auch ganz stark darum geht, Risiken zu minimieren, innerhalb deren Approval-Prozess zu bleiben und lauter so unnötiges Zeug. Aber ich glaube, gute Leute, die was bauen wollen, die sind eigentlich eher anders, die sind eigentlich eher so, hey, ich will eigentlich ein kleines Team haben. So, ich will eigentlich ein ein Elite-Team haben. Also ich will die Special Forces, not the Army. Und ich bin schneller mit weniger Leuten. Ich kann mehr produzieren mit weniger guten Leuten als halt mit vielen mediocre Leuten. Das ist, glaube ich, so der Unterschied. So, ich würde nie aus dem Corporate hiren. Nie.
Was ist dein Framework, seitdem du die Erfahrungen gemacht hast für so Executive Hiring? Also auch so, ich meine, wir haben jetzt ein paar Punkte angesprochen, aber ich glaube, wenn man das nochmal irgendwie so, ich sag schon fast als Bullet Points irgendwie mal einwirft, wonach suchst du, wenn du jetzt nach einem Executive suchst?
Also es sind ein paar Sachen. Also ich frage die Leute immer so, also ich denke immer so, hey, okay, die Rolle vom Executive ist genau das gleiche, du musst auf die richtigen Leute wetten können. Und dazu musst du rausfinden, was ist das richtige Talent. Also beginne ich mit dem Employee Lifecycle durchzugehen. Nach was suchst du, wenn du jemanden einstellst? Also wenn der Executive jemanden hiren soll. Und da lernst du schon viel nach, weil damit erzählen die eigentlich ganz viel über sich selber, nach was sie suchen. Wenn Leute sagen, ich suche nach Attitude, ich brauche hardworking people, ich brauche entrepreneurial people, die das Business verstehen wollen, ich brauche Leute, die lernen wollen, dann ist okay, check, 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 nice. Ich brauche, auch wenn ich Manager hire, will ich Leute, die selber noch so im Feld stehen. Das sind eigentlich so, das kriege ich einmal durch, das ist wichtig. Dann frage ich, okay, jetzt sind die Leute da, wie coachst du die? Und dann merkst du ja schon, sie sagen, ja, ich setze da ein Coaching-Programm auf und dann habe ich da immer so ein Coaching-Buch und dann mache ich immer so, ja, einmal im Monat einen halben Tag Offsite und jetzt ist halt Learning und erkläre ich denen was. Dann ist so, das ist einfach corporate. So funktioniert das nicht, wenn man mit 20 bis 200 Leuten in einem Büro sitzt. 20, 200 Leuten im Büro erwarte ich von dir, dass du jeden einzelnen Namen kennst und dass du mit deinen Key-Leuten das erstmal unterscheiden kannst, wer sind deine Key-Leute, wer ist dein Top-Performer und dass du von jeden einzelnen fragst, hey, was möchtest du eigentlich lernen? Und dass du versuchst, mit jedem einzelnen deiner Key-Leute dahin zu kommen. Weil so die Top-Performer sind immer mit incentiviert durch Lernen wirklich. Aber wenn die das schon so prozessualisiert sehen, dann ist es funktioniert einfach nicht. Da merkst du schon, okay, sind zu weit weg von der Org, sind nicht drin. Dann auch so, okay, wann entscheidest du denn, sozusagen der Happy Path, ja, Top Performer. Dann Unhappy Path. Wann entscheidest du dich denn, wann es Zeit ist, sich mit Leuten zu trennen? Und dann merkst du ja auch schon, wie du drüber nachdenkst. Ich meine, in der Regel ist es im Prinzip so, wenn du jemanden gehen lassen musst, dann ist es meistens best für beiden Seiten, weil wenn die Person nicht bei dir performt, die Person wird nie befördert, kriegt nie eine Gehaltserhöhung, kriegt auch in der Regel nie den Respekt, die Person bekommen soll. Das heißt, die wird bei dir nicht wachsen. Und gleich ist das Unternehmen auch nicht gut, wenn jemand nicht performt. Das heißt, in der Regel, wenn du trennst, muss es für beide Seiten eigentlich gut sein. Und wenn die es halt so erklären, dann weißt du, okay, die sind halt nah dran. Und die haben halt auch verstanden, was der Person geht, wenn sie aber sagen, ja, dann gehe ich zu HR und dann setze ich einen Performance Improvement Plan auf und das und das und das, weißt du, nee, sorry, you're too far away. Und so gehe ich ein bisschen so die Employee Journey durch. Das finde ich immer einen extrem guten Indiz. Dann ist für mich auch noch die Frage, okay, also ich habe so ein Konzept, das ist nicht so general in the field. So, man kann halt irgendwie so außerhalb stehen und nur so, ich mache jetzt die Strategie und Vision, jetzt macht ihr dies, jetzt macht ihr das, macht ihr was. Nein, so, ich will die Person, die mittendrin sitzt, die nicht irgendwie an deren Desk im Corner Office irgendwo außerhalb sitzt oder vielleicht mit anderen Executives zusammensitzt, sondern nee, ich weiß, dass du mit deinem Team mittendrin in der Action sitzt. Und wenn die was shippen, neues Produkt shippen, neues Feature shippen und das bis 11 Uhr nachts dauert, dann sitzt du mit denen da. Und wenn dann ein neuer Riesenkunde ist, dann fährst du damit hin. Egal, und du musst auch selber welche holen. Ich hole selber welche jedes Jahr. Und so findet man ja auch raus, sind die bereit dafür, eine Company zu bauen. Ja, das sind, glaube ich, so ein paar Sachen, nach denen ich schaue. Dann ist vielleicht das Dritte, also nach Employee Lifecycle und General in the Field, ist so, macht die Position überhaupt Sinn für dich? Also es ist, glaube ich, ganz wichtig zu fragen, nicht nur für Executives, sondern für jeden, so, was ist dein Traum? So wohin willst du? Was ist dein Endziel? Und nicht irgendwie so in 5 Jahren, in 2 Jahren, in da. Und dann fragen die meisten Leute, meinst du jetzt für mich persönlich oder privat oder beruflich? Und so, ich will eigentlich beides wissen. Und wenn das, was du bei Choco lernen willst, das ist deine zweite Frage, was du bei Choco lernen, dich nicht zu diesem Ziel bringt, dann ist das einfach nicht der richtige Schritt für dich. Und dann wirst du unhappy sein. Dann wird es für dich nicht deine Mission sein, sondern vielleicht ein ganz normaler Job werden. Und dann bist du einfach nicht 100% skin in the game. Das muss für dich als Person Sinn machen, bei Choco oder bei einer Firma zu arbeiten. Aber wenn das aligned und ich sage, okay, das Ziel für mich, meine Karriere, will ich das erreichen, ich will es dahin schaffen, das will ich gerne schaffen. Was willst du bei Choco lernen? Ich will das, das, das. Okay, das ist perfekt aligned, wie du halt dorthin kommst. Dann ist es okay, du weißt, die Person wird einfach motiviert sein. Das macht Sinn für die. So ganz viele Leute, die wissen nicht, was sie wollen. Es sind ganz viele Leute, die wollen einen Titel haben, die wollen bei einer bestimmten Firma arbeiten, die wollen alles Mögliche. Aber es macht keinen Sinn für die. Und ich glaube, wenn die drei Sachen gut sind, dann hast du schon mal, glaube ich, echt hohe Chancen auf Success.
Bei dieser Vision für sich selbst, wenn du mit den Leuten sprichst, wie sehr wertest du ob du das gut findest oder nicht, was die machen wollen. Und also, weil es ist ja auch ein schmaler Grat zwischen, glaube ich, dass diese Vision den richtigen Grit und das richtige Mindset für meine Organisation mitbringt. Ich meine, das eine ist, passt das, was du bei uns lernen kannst, zu dem, wo du hin möchtest. Und das andere ist, glaube ich, dass das, also wie denkst du darüber nach, wenn Leute das sagen?
Also ich glaube, der erste Filter ist schon mal, wissen sie es überhaupt? Ganz viele Leute wissen es schon mal nicht. Da ist nichts Schlimmes dabei, aber da bist du einfach kein Fit für uns, weil ich sehe das schon so als ein Filter, dass du weißt genau, wo du hin willst. Viele Leute wissen nicht genau, wo sie hinwollen, aber wenn du es genau weißt, ist es einfach ein Vorteil, weil du kannst einfach in diese Richtung bauen. Also das ist schon mal der erste Filter. Und dann das zweite ist, was dann dieses Ziel genau ist. Also solange es sozusagen mit dem Learning, was wir Choco machen, übereinstimmt, ist eigentlich fast schon sekundär. Weil es mir eigentlich egal ist, oder was glaube ich nicht relevant ist, ob jetzt eine Person sagt, hey, ich möchte mal ein CTO sein. Oder ich möchte meine eigene Firma gründen. Oder ich möchte Legacy hinterlassen. Oder ich will happy sein. Okay, dann musst du ein bisschen reindigen, was happy. Ja, ich glaube, ein paar Sachen, die machen dann vielleicht keinen Sinn. So, was ich immer nicht viel Sinn macht, ist so, hey, ich mache das alles, damit ich, wenn ich fertig bin, dann was anderes machen kann. Damit ich dann irgendwie in 20 Jahren mein Restaurant aufmachen kann. Ist so, nee, hey, wenn du glaubst, dann glücklich wirst, warum machst du nicht jetzt auf? Mach's halt jetzt. So, du musst schon auch im Moment leben und dafür brennen, was du jetzt gerade machst. Das glaube ich auch sehr wichtig.
Wie eng bist du an deinem, also aktuell, wenn man deinen Kalender anguckt, wie viel Zeit verbringst du mit dem Leadership und Executive Team?
Also es gibt so eine Cadence. Also in der Regel spreche ich mit jedem wöchentlich, sage in der Regel, weil ab und zu gibt es mal Focus-Topics, da sprichst du mal täglich teilweise, manchmal mehrmals täglich. Aber Minimum wöchentlich, wahrscheinlich Hitrate 80%, ja, dann ist immer Travel, Kunde, irgendwas ist immer. Dann einmal die Woche eine Stunde Team-Meeting, wobei es mittlerweile eine halbe Stunde ist, weil es eigentlich jetzt besser läuft. Und das ist im Prinzip, definierst du besser läuft? Ne, effizienter. Also ich glaube, man kann Effizienz von einem Meeting im Prinzip darin treffen, wie viele Entscheidungen schaffst du pro Zeit. So, jeder kann irgendwie in 10 Stunden zu einer Entscheidung kommen, zu einer Frage, aber nur wenn du richtig präzise bist, alle gut vorbereitet sind, alle die Zahlen kennen, kannst du es gleich auch in einer halben Stunde schaffen. Und deswegen, es ist, glaube ich, beim Gutwerden, in egal was ist, ganz viel darum, wie kann ich es gleich erreichen mit weniger? Sie sagen immer so, jeder kann gewinnen, wenn die Sonne scheint, ja. Genau, so halbe Stunde mittlerweile. Agenda wird sozusagen vorher von den Execs submitted, über was wollen die reden? In der Regel auch mit einem Pre-Read, so alle Informationen drin stehen. Das einmal die Woche. Und einmal im Quartal, den ganzen Tag, machen wir dann Offsite. Also wir sind früher immer irgendwo anders hingeflogen, anderes Projekt irgendwo hingefahren, aber das ist irgendwie auch zu ineffizient mit den ganzen Travel, weil wir eh alle viel traveln müssen. Fahren wir einfach nur irgendwo in Berlin eine Stunde außerhalb in irgendein Hotel oder so.
Okay, verstehe. Und womit verbringst du den Rest deiner Zeit?
Also ich glaube generell, CEO hat 3 Hauptaufgaben. Das erste ist Hiring. Da verbringe ich mindestens 20%, also mindestens einen von 5 Tagen der Woche. Ist meistens der gleiche Tag. Donnerstags. Das zweite ist Fundraising. Das ist eher so phasenhaft, aber ich glaube, es macht schon Sinn, wenn man Minimum einen Investor Call die Woche hat, um so Relationships aufzubauen, aber auch nah am Markt dran sein, auch die viele Fragen stellen, was sie so sind. Und das dritte Strategie. Und das ist eigentlich auch mehr so, das ist auch eher so phasenweise. Es sind dann wahrscheinlich mal so 1-2 Monate im Jahr, wo man sehr tief reingeht. Oder wenn eine krass neue Technologie rauskommt, wie AI, wo man dann sehr tief reingehen muss und sich damit überlegen muss. Und ansonsten bin ich einfach, versuche ich sehr nah dran zu sein, ja, also Minimum einen Kunden die Woche. Klar, ab und zu ich selber auch mal einen Kunden ran, aber oft also einen Neukunden, aber oft will ich einfach nur hingehen und wirklich genau verstehen, was gefällt denen an unserem Produkt und was gefällt denen nicht. Weil egal, wie groß die Organisation wird, wenn man sozusagen genau den Kunden-Need versteht, kannst du sozusagen immer am niedrigsten Detail-Level arbeiten. Also was ich damit meine ist, ich könnte jetzt so einen Head of Product haben und dann haben wir viele Produktmanager und dann sind da noch am besten noch User Researcher und dann Engineers und dann irgendwo, da muss jemand halt das Problem des Kunden gut genug verstehen, um ein gutes Produkt für die zu bauen. Und ich könnte jetzt so mit unserem Head of Product reden und dann würde es irgendwie so runtergehen. Aber wenn ich selber am Kunden bin und genau verstehe, was die wollen, dann kann ich den Leuten halt auch helfen. Dann kann ich Head of Product sagen, hey, schau mal, ich habe das jetzt 3-mal gesehen. Ich glaube, strategisch macht das Sinn. Und ich kann auch außerdem direkt runtergehen zu dem PM oder dem Researcher, der genau für dieses Problem verantwortlich ist und direkt mit denen reden. Und es enabled einen halt ultimativ viel. Deswegen finde ich es so wichtig, dass man da viel Zeit drauf verbringt, wenn man das wirklich wöchentlich macht, anfangs täglich. Und ansonsten gibt es halt einfach ein paar Fokusthemen. Also ich wöchentlich checke ich mit jedem Sales-Team ein, wie es läuft, schau mir die Zahlen an. Dann gibt es immer noch so ein paar, ja, so CEO-Office-Themen nenne ich das, was so ein bisschen so Bets sind. Anfangs war AI so eine Bet. Wir haben gerade so irgendwie so 2-3 andere Bets, mit denen ich mich ein bisschen näher beschäftige. Weil das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Rolle, ist auch der Vorteil als Gründer. Man kann einfach so Bets eingehen, man kann Risiken eingehen, die vielleicht andere nicht eingehen können.
Wir haben vorhin drüber gesprochen, wie du es hinkriegst, dass solche Bets dann nach und nach in die Organisation kommen und die Inspiration dafür da ist, sowas zu machen. Wie incentivierst du solche Bets?
Wie incentiviere ich solche Bets? Also ich glaube, erstmal solche Bets machen verdammt viel Spaß. Es ist einfach geil. So, wenn du sagst, okay, ich habe eine Bet, ich will eine neue, also bei uns zum Beispiel eine Riesenbet war England, weil England ist für uns der kompetitivste Markt weltweit. Und es ist so, okay, gehen wir jetzt nach England, zu viele Ressourcen kosten, es wird schwierig, so low probability of success und sowas. Aber wenn du halt eine Person hast, die sagt, hey, ich habe genau auf diese Aufgabe Bock, ja, ich will genau jetzt einfach den schwersten Markt machen, so I wanna see if I'm good enough, dann macht es ja eigentlich diese Person sehr viel Spaß. Also, wie incentiviere ich das? Gar nicht. Sondern ich sage, hey, du hast Bock auf die Aufgabe, ich räume dir den Weg frei, ich halte dir den Rücken frei, go for it. Das heißt, oft sind diese Bets eigentlich Sachen, an denen Leute wirklich arbeiten wollen. Und dann geht es halt darum, halt die richtige Person dafür zu finden. Und das baut dann, das ist ja auch Teil deiner Kultur dann. Wenn Leute wissen, hey, wenn ich eine gute Idee habe, dann kann ich die wahrscheinlich verfolgen. Nicht immer, also wahrscheinlich so in 2 von 10 Fällen. Das muss schon richtig Sinn machen. Die Person muss richtig gut sein. Aber dann ist eigentlich was Leute halt, also wahrscheinlich incentivieren, wenn jemand eine gute Idee hat und gut ist, dann die Möglichkeit einräumen.
Also wahrscheinlich über die Kultur schon, da, weil in anderen Organisationen kommt sowas vielleicht gar nicht erst hoch.
Ja, auf jeden Fall. Und dann ist halt auch hilfreich, wenn man als CEO halt nah dran ist, wenn du nah am Kunden bist, verstehst du ja, dass an was alle arbeiten. Du verstehst ja, egal ob du 1000 Sales-Leute hast, du verstehst, was sie jeden Tag machen, weil du selber auch mit Kunden redest. Egal ob du 500 Produktmanager hast, verstehst du, was sie jeden Tag machen, weil du jeden Tag mit Kunden redest und deine Probleme hörst. Und deswegen kannst du dann auch Bets, glaube ich, besser einschätzen. Und das appreciaten die Leute aber auch. Weil oft ist ja auch so, okay, die da oben, die haben keine Ahnung, was abgeht. Aber wenn du halt jede Woche immer am Kunden bist, die ganze Zeit, dann kannst du auch viel besser relaten, kannst du über deren Probleme, über deren Ideen besser sprechen. Das ist, glaube ich, sehr hilfreich.
Würdest du sagen, das geht in Richtung Micromanagement oder würdest du sagen, es ist einfach necessary work that you have to do, um wirklich dran zu bleiben?
Ich glaube, es ist absolut necessary. Weil, also es ist, glaube ich, auch kein Micromanagement. Also ich mache meine Kundentermine auch alleine. Ich habe keinen, der mir meinen Termin ausmacht, so ich mache die selber. Und das ist auch wichtig, weil ich habe meine eigenen Kunden, die, wo viele einfach auch Freunde geworden sind. Wir machen das 6 Jahre, ja, wo viele Freunde, die man vertraut, die ich auch einfach anrufen kann. Ja, wenn eine neue Idee ist, sage ich, hey, ich habe die Idee, was denkst du? Und sagen die, okay, ist eine scheiß Idee. So, okay, gut. Beim 10. Mal sagen sie, okay, das finde ich so interessant. Dann ist so, okay, ich komme jetzt mal vorbei. Und also ich glaube nicht, dass es Micromanagement ist. Und ich glaube auch, dass also richtig gute Leute wollen eigentlich immer auf eine Mission gehen. Und eine Mission bedeutet im Prinzip, du willst was erreichen, was sehr schwierig ist, aber was sozusagen Wert hat, es zu erreichen. Und dann ist doch unsere Rolle eigentlich nur als Gründer, also diese Mission zu providen. Und dann haben ja Leute einfach Bock drauf. Und richtig gute Leute wollen auch gechallenged werden. Also die wollen ja im Prinzip, dass du alle 2 Wochen fragst, hey, du ownst diese KPI, wie bewegt die sich? Rauf, runter, okay, rauf, okay, super, warum geht die rauf? Was können wir mehr machen? Geht runter, okay, was müssen wir tun, weniger machen? Und dann kann man Sachen mit den Leuten durchdenken. Und die appreciaten das ja auch, wenn man sich Zeit dafür nimmt.
Wo ist dann der Grad zu, also ich unterstelle dir kein Micromanagement, ja. soll nicht so rüberkommen, sondern ich versuche einfach nur so, das so ein bisschen zu differenzieren. Wo ist der Grad zu, ich delegiere, gebe dir die Hauptverantwortung und ich kontrolliere aber. Ne? Also es ist ja, wir haben über eine Vertrauensbasis gesprochen, die da sein muss, dass ich das jemandem in die Hand drücken kann und trotzdem willst du nah genug dran sein, alles zu verstehen. Also du gibst den Freiraum und das Vertrauen und irgendwo muss man dann, also bleibst du trotzdem dran. So, wo ist der, wie viel kannst du delegieren und abgeben und wo ist so diese Supervisory-Funktion einfach, also so der Sweet Spot?
Also ich glaube, es kommt ja auch ganz stark darauf an, sozusagen, wie man sich benimmt. Ja, also ich glaube, gerade wenn es anfängt, muss man nah dran sein, muss man und dann ist es halt nicht so, naja, ich bin jetzt irgendwie der Chef und du bist irgendwie der Employee-Relationship, sondern wir machen das zusammen als Team. So, und ich arbeite dich ja auch mit. Und ich kann nicht meine ganze Woche hier jeden Tag morgens, abends investieren, aber ich arbeite hier auch mit und ich übernehme auch Arbeit. Ich delegiere nicht nur oder sage nicht nur Sachen oder gebe dir nur den, sondern ich mache auch Arbeit. Und das ist auch wichtig für sozusagen die Beziehung. Und dann, umso weiter es geht, umso weiter kann man einfach weggehen. Ja, also wenn es strukturierter wird, wenn es sich funktioniert, wenn es sich wächst und so weiter, kann man weggehen. Aber natürlich ist es auch die Rolle als CEO zu wissen, was abgeht in Organisationen, ob Sachen halt funktionieren oder halt nicht funktionieren. Manchmal funktionieren Sachen auch nicht, dann musst du sie halt einstampfen. Das gehört auch dazu und dazu musst du schon einfach, aber das ist ja eine strukturierte Cadence. Wenn wir jetzt ein Projekt, okay, wir haben das angestoßen jetzt irgendwie ein paar Wochen, jetzt läuft es. Okay, was ist die Top-KPI? Okay, wir haben jeden Freitag 15 Minuten, da schauen wir immer aufs gleiche Google-Doc und da ist oben die KPI wird es sich entwickelt über die letzten zwei Wochen? Und drunter, okay, die ist nach unten gegangen, warum, Analyse, was machen wir jetzt? Die ist nach oben gegangen, okay, was ist die weitere Roadmap? Und dann sprechen wir darüber, 15 Minuten, okay, cool, okay, weiter geht's. Und es hilft was den Leuten, ein bisschen Struktur zu wahren. Und es ist Micromanagement, also ich glaube, Micromanagement hat eh einen viel schlechteren Ruf, als es eigentlich ist. Ja, aber ich würde den jetzt nicht jeden Tag, in dem, wie sie Sachen machen, glaube ich, darf mal keinem reinreden. Und das ist auch so, wenn die Leute fühlen sich ja auch trusted, wenn du sie auf dem Produkt setzt, sagst, okay, jede zwei Wochen, wie funktioniert die Zahl aus und how you get there, I don't care. So the how is yours.
Ich glaube auch, also wenn man sich ein paar Gründer und CEOs anhört, ne, das sei irgendwie ein Tobi Lüttke oder auch mit Christian Hecker gesprochen, der auch sagt, so ein gewisses Micromanagement ist manchmal einfach auch phasenweise oder auch immer, je nachdem wie welchen Style, welcher Bereich, welche Funktion hatte ich selber als Gründer und wie nah ist es an dem Bereich dran, den ich da gerade vielleicht auch weiter betreuen möchte, hilfreich bzw. nötig. Und das ist auch, also ich glaube, es wird immer so schlecht geredet, weil man es einfach oft mit negativen Schlagzeilen verbindet im Kopf. Deswegen, ich versuche das nur nicht so plakativ darzustellen, sagen, oh, du Micromanager, sondern ich versuche das zu differenzieren, weil es einfach als Gründer eine Entscheidung ist, so wie nah möchte ich das machen und an dem Team dran sein. Und es gibt ja auch Gründer, die noch einen Tick deutlich mehr hands-off sind. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, das ist nicht an uns, das zu werten. Ich glaube, da hast du deinen Stil und andere vielleicht ihren. Ich finde da nur spannend, das besser zu verstehen. Jetzt bist du ja trotzdem in der Situation, ihr baut 6 Jahre. Ihr habt irgendwie ein paar 100 Millionen von Investoren genommen. Irgendwann wollen die natürlich sehen, was wird da draus. Wir haben uns noch so gar nicht so richtig über die... Und ich will auch gar nicht verstehen, wie viel Umsatz macht ihr, sondern eher so, wie denkst du über die nächsten Jahre nach? Ich meine, klar, du kannst das Ding irgendwann verkaufen oder an die Börse bringen, so wenn man sich das mal so anguckt. Aber trotzdem, selbst wenn du selber in anderen Interviews immer gesagt hast, okay, wir wollen das irgendwie 20, 30 Jahre eigentlich uns auf Probleme committen, als wir angefangen haben, darüber nachzudenken. Jetzt gibt dir Venture einen gewissen Rahmen von so 10, 12 Jahren. Und dann, wie denkst du darüber nach, über so die weitere Trajectory? Was ist so, verspürst du Druck, weil ihr jetzt trotzdem schon 6 Jahre alt seid? Und ich meine, nach außen hin hört man nicht so viel, was gerade abgeht, aber verspürst du einen gewissen Druck, weil ihr jetzt so mittendrin seid? Wo siehst du dich da?
Also ich glaube, der Grundpunkt ist halt weiterhin wahr, so Joko existiert, ein Problem zu lösen. Und es gibt diese Industrie, die extrem wichtig ist. Also so Food Supply Chain ist ja keine optionale Industrie. So ist es irgendwie optional, Luxusuhren zu bauen. So die Welt funktioniert auch ohne Luxusuhren. Oder es ist auch optional, wahrscheinlich Fashion zu produzieren und zu verkaufen. Und wahrscheinlich haben wir eh genug Fashion auf dem Planeten, um uns die nächsten 50 Jahre ankleiden zu können mit dem, was wir schon produziert haben. Und es gibt eigentlich sehr viele optionale Sachen, aber Food ist halt nicht optional. Wir müssen halt einfach essen, so es gehört halt irgendwie einfach so dazu. Also diese nicht optional, diese sozusagen systemkritische Industrie, die sehr offline ist, sehr fragmentiert ist und wirklich in der Hand ist von im Prinzip mittelgroßen Familienunternehmen. Also die Weltnahrungsmittelversorgung ist in der Hand von Unternehmen, die sind Familien im Besitz und geführt mit 50 Angestellten. Das ist Weltnahrungsmittelversorgung. Von dem kleinen Mangobauer in Brasilien, über den Harvest Manager, zum Exporter, zum Importer, zum Großhändler, zum Distributeur, zum Supplier, bis hin zum Supermarkt oder Restaurant in San Francisco, New York, Paris oder Shanghai. Und diese Industrie online zu bringen und auch resilient zu machen und auch innerhalb dieser Lieferkette Nahrungsmittelverschwendung, wir sagen ja Verschwendung, weil es so ein emotionaler Topic geht, aber im Prinzip geht Nachhaltigkeit im Nahrungsmittelbereich noch viel weiter als nur Verschwendung. Das Problem zu lösen, deswegen, das ist der einzige Grund, warum Joko existiert. Und dazu sind wir committed. Und dazu sind wir auch noch die nächsten 20 Jahre committed. Und wir haben aber Investoren, und das sind Venture Capital Investoren, und deren Job ist, einer Firma Geld zu geben und irgendwann mehr Geld zurückzubekommen. Und jetzt haben wir aber Glück, wir haben sehr gute Investoren, machen sehr reputable, und denen haben wir von Anfang an die Story erzählt. Und die wissen das. Das ist, glaube ich, Punkt 1, so Expectation Management. Punkt 2 ist so, okay, die müssen trotzdem irgendwann Geld zurückbekommen, und das wissen wir. Und das wahrscheinlich bei einem IPO. Wir haben jetzt überhaupt gar keine IPO-Pläne oder irgendwas, das dauert, glaube ich, auch noch. Aber für uns ist nicht der IPO das Ziel, sondern Mittel zum Zweck. Wir haben einfach Anteilseigner von Joko, das ist deren Job, das Geld zurückzubekommen, und das werden wir irgendwann ermöglichen. Aber das ist einfach nicht so unser Ziel. Und ich glaube, das ist halt auch ganz wichtig, weil, also ich finde zum Beispiel gerade in Deutschland, es gibt noch viel zu viele Companies, die viel zu früh verkaufen. Ganz wenig große, erfolgreiche Companies. Wir haben sehr viele kleine, die mal hier verkaufen, ganz klein hier, 50 Millionen, 100 Millionen, 200, 300, so kleine Sachen. Das verändert auch nichts fürs Ökosystem, das hilft auch Europa nichts. Und die vielleicht sogar vom Exit getrieben sind. Und ich glaube, wenn man Exit getrieben ist, dann denkt man einfach auch viel zu kurzfristig. Und ich glaube, bei Joko, wir denken sehr langfristig darüber nach, wie wird sich auch strukturell das Nahrungsmittelsystem verändern. Wie können wir das beschleunigen? Was ist unsere Rolle darin? Wie können wir das shapen? Und wir denken halt schon in so 5, 10, 15 Jahres Abständen. Und deswegen sowas wie ein IPO ist ein Mittel zum Zweck.
Finde ich nur spannend, weil es eben Expectation Management ist, so dass man als Gründer dann betreiben muss, wenn man irgendwie so langfristig bauen möchte. Vor allem, ich meine, ihr wart ja eine Company, die dann in der Covid-Zeit relativ oder die dann oft zügig hintereinander geraced hat und sehr viel, weswegen man ja euch, wenn man jetzt nur von außen drauf guckt und sich nicht zu sehr mit dir und euch befasst und wie du drüber sprichst, natürlich trotzdem auch in diese Kategorie, man bläst eine Firma auf, wie es in 2020, 2021 oft passiert ist, hätte stecken können und euch da wahrnehmen können. Und gerade da muss man dann einfach mal auch verstehen, wie denken Gründer eigentlich drüber nach. Und es ist ja schon, wir haben ja gesehen, dass viele der Firmen dann hinten raus jetzt auch wieder so ein bisschen mehr Probleme bekommen haben. Und wenn man heute neu bewerten würde, dann sieht es bei vielen anders aus. Und ich will auch gar keine Assumptions machen, wie das bei euch ist. Ist ja egal, darum geht es gerade nicht. Aber für euch ist es wahrscheinlich so, okay, wir haben jetzt erstmal noch ein bisschen Geld auf dem Konto, wir können noch ein bisschen bauen. Irgendwann kommt vielleicht der Moment nochmal, wo man sagt, wir müssen vielleicht nochmal, wollen nochmal. Und dann kommt irgendwann der Moment, unsere Investoren wollen Geld zurückhaben. Ist irgendwie spannend, wenn man sich so diese Hype-Phase anguckt, 2020, 2021, wo ja ihr auf einmal auch so gefühlt aus dem Stealth, den du vorhin beschrieben hast, hin zu auf einmal jeder so, oh krass, jetzt haben die auch noch 300 Millionen irgendwie auf dem Konto. Was ja dann auch dazu führt, dass man so denkt, so krass, die kommen aus dem Nichts. Ist da Substanz da? Wie viel Substanz ist da? Was passiert da eigentlich?
Ja, absolut, kann ich voll nachvollziehen. Es ist tatsächlich auch einer der größten Bedenken, die mögliche User, mögliche Kunden von uns haben. Denken, okay, ist jetzt einfach nur eine Blase, will das einfach schnell machen, hochziehen und verkaufen. Aber also ich sag unserem Team immer, schau mal, seitdem es Choco existiert, gab es so ein paar Hype-Modelle und alles sind gefailt. Als wir angefangen haben, gab es diese ganzen Mobikes und Ofo-Bikes und diese ganzen Bikes überall, die gibt's de facto nicht mehr. Dann gab es die ganze E-Micro-Mobility. Also ich würde nicht sagen, es gibt's nicht mehr. Es gibt schon noch, aber es ist in einem ganz anderen Ausmaß. Da gibt es noch 5% so viele vorher. Dann war Quick Commerce und die 10-Minuten-Delivery und weiß ich, gibt es auch nicht mehr. Und wahrscheinlich habe ich jetzt noch 5 andere Hypes vergessen. Es gibt keine Hype-Modelle lange. Es ist einfach so. Und natürlich, weil wir eine Zeit lang sicherlich vergleichen mit dem, also wir haben bestimmt durchschnitt alle 3,5 Monate Geld geraced. Immer mehr und signifikanter und so weiter. Aber unterm Strich, also selbst für die Hype-Modelle, du kriegst ja kein Geld, wenn du nicht wächst. Wenn du nicht gut performst, wenn du nicht einigermaßen gute Unit Economics hast. Klar, ist immer ein großer Teil Belief auf Investorenseite, aber du musst schon einfach gut executen. Und ich meine, wenn man objektiv draufschaut, wir sind, also wie gesagt, sozusagen die legale Gründung war März 18 und 12 Monate später waren wir in 4 Ländern inklusive der USA und haben wahrscheinlich ein paar hundert Millionen GMV gemacht. Also das ist auch schon einfach so fundable. Ja, aber ne, wir haben einfach eine ganz long. Deswegen haben wir auch wirklich 14 Monate vorher so Research gemacht. Was wollen wir eigentlich gründen? Wir haben uns sehr stark, das ist eine sehr philosophische Frage, damit auseinandergesetzt, weil du musst dich halt wirklich committen. Und so eine unserer Values ist auch so, Commitment ist a Superpower und das stimmt. Und ich meine, wenn du jetzt rausgehst und du liest oder du redest mit erfolgreichen Leuten, ist eigentlich egal, was für eine Disziplin, ob es irgendwie Athleten sind, ob das irgendwie Leute im Showbusiness sind, ob das Politiker sind, ob es Unternehmer sind, ist eigentlich egal. Die sind alle komplett anders. Und die haben 2 Sachen in common. Das erste ist, die arbeiten alle absurd hart. Und das zweite ist, die denken alle langfristig und sind resilient und bereit, auch jede Krise durchzugehen. So, es gab in der Choco-Historie, es gab genug Momente, in denen es einfacher gewesen wäre, aufzuhören, als weiterzumachen. Ja, inklusive Covid. Ich meine, viele Geschäftsmodelle von Covid profitiert. Wir überhaupt nicht. Wir haben 95% verloren in Covid. Und du machst dann halt nur weiter, wenn du halt langfristig denkst und wenn du ein Problem lösen willst, nicht eine Company einfach verkaufen willst. Und jetzt sind wir, weiß ich auch nicht, vielleicht 15, 20 Mal so groß wie am Beginn von Covid. Und glaube ich, einfach wichtig. Und mal beim Fundraisen und den Investoren, die halt reinkommen, wir haben jetzt extrem Glück mit uns an Bord. Also bei uns zum Beispiel Adam drin von Bessemer, das ist einer der most managing partner, der most senior people bei Bessemer, so der älteste, einer der größten US-Fonds. Denn Dan Rose von Code2, das ist der Chairman da, das ist jetzt nicht irgendein Partner. Oder auch der Larry von G-Squared ist der Gründer, Harley von Lefton ist der Gründer von dem Fonds. So das sind einfach auch so mit der most senior, der Christoph Mayer von Atlantic hier aus Berlin, der einer unserer loyalsten und stärksten Supporter ist wirklich von Stunde Null, der auch der Gründer von Atlantic ist. Das sind halt auch Leute so, denen bewusst ist, dass wir sehr langfristig denken. Und das ist auch nicht der Typ Investor, der jetzt schnell eine Company flippen will, schnell eine Company verkaufen will. Das sind Investoren, die haben früh in Facebook investiert, ja, die jahrelang nicht monetarisiert haben. Das sind Investoren, die haben früh in SpaceX. So, wer investiert denn früh in SpaceX? Leute, die eine Rakete auf den Mars schießen müssen, obwohl wir schon sehr langfristig denken können, investiert haben. Und lauter solche Sachen, also sind schon Leute, die auch langfristig denken und das auch verstehen, deren Fonds auch dementsprechend strukturiert sind.
Man muss auch sagen, ich habe mich letztens mit einem General Partner von einem bekannten Fonds unterhalten. Ich weiß nicht, ob der das public sagen würde, deswegen lass den Namen weg. Aber der meinte so, hey, ich bin einer der jüngeren General Partner. So, ich bin zwar seit 10 Jahren im Business, aber ich bin keiner, der jetzt sagen kann, ich habe den Track Record, den Deal gemacht, die DPI produziert, also Geld für meine Investoren zurückgebracht. Ich muss mich erst noch beweisen. Alle Leute, die du gerade ansprichst, sind Leute, die halt regelmäßig Geld für ihre Investoren gebracht haben. Das heißt, die können so eine Wette easier vertreten und auch committed bleiben in harten Phasen. Während, wenn du jetzt, du hast es vorhin irgendeinen Partner genannt, das so ein bisschen salopp gesagt, wenn ich mich gerade beweisen muss, so einen Deal zu machen, wo sehr langfristig gedacht werden muss und, also ich muss ja Ergebnis produzieren. Ich kann zwar eine Wette machen, aber die Wette muss halt irgendwo in diesen Rahmen passen. So, wenn ich halt in den nächsten 10 Jahren oder vielleicht auch 15 Jahren kein Cash on Cash zurückbringe, dann fliege ich bei meinem Fonds halt auch raus. Selbst wenn so eine Wette mit drin ist, weil so eine Wette kann auch nach 15 Jahren noch schiefgehen, muss man einfach also sagen. Und deswegen ist auch da, glaube ich, die Frage, welche Art von Investor möchte ich als Gründer eigentlich haben und was suche ich? Jetzt hat nicht jeder das Glück, dann irgendwie all das an Riegel reinzuziehen, die ihr jetzt drin habt. Aber trotzdem muss dieser Gedanke mit reinfließen und auch da muss halt dann das Match made in heaven sein, so ein bisschen, weil wenn du halt jemanden hast, der sagt, okay, ich muss erst Ergebnisse produzieren, sonst bin ich in meinem Fonds nicht gestanden und kann meine eigenen Sachen nicht so richtig hart verteidigen, ist es einfach schwieriger. Heißt nicht, dass es nicht möglich wäre, aber es ist einfach schwieriger.
Ja, absolut. Das ist also den Cap Table, also ich sage mal zu den Investoren fragen, hey, wie suchst du einen Investor aus? Dann sage ich immer, hey, schau mal, es sind 2 Sachen. Das erste ist, ich überlege mir, wen will ich sozusagen in meinem Kontaktbuch haben, dem ich einfach jeden Tag eine WhatsApp schicken kann, weil ich eine Frage habe. So, jetzt ist im Prinzip eine Person, die ein bisschen so extern unser Team joint. Und das zweite ist, das ist mehr als eine Ehe. So, du wirst die Person nie wieder los. Das bedeutet, die Leute, die in einem Cap-Table drinstehen, da macht es schon echt Sinn, sich richtig Gedanken zu machen. Wer ist wirklich langfristig? Wer sind die Leute, die jetzt vielleicht auch, also wirklich auch den VC zu interviewen, weil es gibt auch, also gerade heute, es gibt jetzt so viele VCs und so viele Junior-VCs, die dann nach 3 Jahren einfach VC-Fund wechseln oder in eine andere Company gehen. Und stell dir mal vor, das ist dein Partner, der bei dir an Bord ist und dann plötzlich sagt er, okay, ich verlasse jetzt den Fund und ich mach ABC und du kriegst jetzt hier den anderen. Und so, okay, geil. Das ist nicht die Person, die ich mir ausgesucht habe, in meinem WhatsApp-Kontaktbuch zu haben. Das ist, glaube ich, extrem wichtig und ich kenne so viele junge Gründer, allgemein Gründer, deren Firmen wirklich, also geschadet wurde, teilweise hops gegangen sind, weil der Cap-Table nicht allein war mit dem, was sie wollten, weil die falschen Leute drin sind. Das ist extrem wichtig, damit sich auseinanderzusetzen und auch Nein sagen zu können. So race lieber nicht, als mit den falschen Leuten zu racen. So, wenn du eine Person drin hast, wenn du langfristig das bauen willst, eine Person drin hast, die kurzfristig incentiviert ist, die ein Cowboy ist, die mit dir nicht an Eye-Level redet, die nicht deren sozusagen jetziger Job, um zu dem Interviewing-Konzept zurückzukommen, deren jetziger Job, was sie im jetzigen Job machen, nicht zu den langfristigen Ambitionen passt, nehmen die Person nicht mit rein. Es bringt nichts. So Corporate Riders bei irgendwelchen Corporate VCs oder so, das kannst du nicht mit reinholen, wenn du langfristig eine Company bauen willst. Das fällt immer runter. Das ist, glaube ich, extrem wichtig, sich über den Cap-Table wirklich langfristig Gedanken zu machen.
Ich glaube, ein Punkt, den ich interessant finde, ich meine, klar, ne, so Cap-Table-Management, man unterschätzt das oft, so, auch wenn man irgendwie zu früh zu viel abgibt oder ähnliches, dass dann andere VCs nicht mal drauf gucken, weil sie das Gefühl haben, ich kriege ja eh meinen Prozentsatz nicht, wenn jemand seine Pro-Ratas macht und so. Du hast eine Sache zu mir im ersten Telefonat gesagt, und zwar so, du würdest nicht unbedingt empfehlen, irgendwie so ein paar 100k zu raisen und dann eine richtige Runde zu machen. Warum? Weil tatsächlich ist das was ich manchmal mit Leuten bespreche, je nach Modell, was sie fahren, muss man dazu sagen. Aber wo ich sage, okay, wenn du nicht 1000% sicher bist, dass du Venture machen willst, dann nimm Angels mit rein, lass die VCs raus, bau erstmal und entscheide dich dann in 1-2 Jahren, ob du wirklich VCs mit reinnehmen willst.
Ja, also es ist, glaube ich, ganz viele Gründe. Also ich glaube, es gibt ganz viele Gründe und ich kenne auch ganz viele, die dann sagen, okay, ich nehme jetzt mal 50.000, 100, 200, 300.000, dann bauen die so ein bisschen was und dann funktioniert das so. Also das Schlimmste ist eigentlich, wenn es ein bisschen funktioniert. Funktioniert es ein bisschen, funktioniert es nicht geil, aber funktioniert ein bisschen und funktioniert nicht gut genug, um danach jetzt irgendwie 5 Millionen zu raisen. Aber die können nochmal 2, 3 Angels investieren, kriegen nochmal 50.000, nochmal 100.000, nochmal 200, geht nochmal 12 Monate weiter. Und dann geht es weiter und weiter und weiter und schubt die Hubs in 4 Jahre um. Und irgendwann drehen die sich um, denken, was habe ich die letzten 4 Jahre gemacht? Ich habe was gemacht, was so ein bisschen funktioniert hat, was keine Ausmaße angenommen hat, was heute nach 4 Jahren uninvestable ist. Und die 4 Jahre sind einfach weg. Und ich wünsche mir oft, dass ich denen früher gesagt hätte, hey, just so don't. Sondern geh lieber so schnell, wie du kannst. Schau, ob es funktioniert. So, gib alles. Gib's Geld auch aus. Und wenn es klappt, dann werd schneller. Und wenn es nicht klappt, hör auf. Ja, und Ich glaube, das ist einfach extrem wichtig. Und ja, und dann das nächste ist, warum ich, wenn mich Leute fragen, es nicht empfehle, einfach so wenig Geld zu raisen, ist auch so. In der Regel wollen die wenig Geld raisen, weil sie die Confidence nicht haben, viel Geld zu raisen. Nicht, weil es Sinn macht, sondern weil sie einfach denken, es wäre einfacher. Ich glaube nicht, dass es einfacher ist, 500k zu raisen als 1,5 Millionen. Ich glaube, es ist genau die gleiche Arbeit. Ich glaube, es ist sau schwer und ich glaube, es ist genau gleich schwer. Und aber die denken, dass, also entweder haben sie nicht die Confidence, was schon mal so ist, okay, dann, du musst die Confidence aufbauen, du musst die Bullentöten. Es war für uns auch sau schwer, jeden einzelnen Euro zu raisen, gerade am Anfang. Aber du musst da durch. Es härtet dich auch ab. Du lernst auch krass viel dabei. Der zweite Faktor ist, nicht nur Confidence, sondern ist auch, bist du überhaupt committed genug? So, warum machst du das jetzt wirklich? So eine Firma zu gründen ist harte Arbeit, sehr viel Stress, sehr viel Angst, die ganze Zeit, immer, und es verlässt dich nicht, es ist Tag und Nacht, es gibt immer gute Tage und dann gibt's wieder drei schlechte Tage, es gehört einfach dazu. Und wenn du nicht wirklich committed darauf bist, dann mach's nicht, du wastest auch deine Zeit. Und warum willst du, weil irgendwie du irgendwo hörst, dass es cool ist, ein Unternehmen zu gründen, oder weil Startups irgendwie fancy sind, oder weil du ein Bild auf Gründerszene haben willst, oder warum? Und das sind für mich alles so Indizien, so don't do it. Ja, also abgesehen davon glaube ich auch, wenn es wirklich nur Confidence ist, so es gibt das Geld, so the money exists. Und es gibt genug hervorragende Frühphaseninvestoren überall in Deutschland, natürlich vor allem in Berlin, die jemanden, der wirklich ambitioniert ist, wirklich committed ist, die eine große Vision haben, zu backen, und zwar von Tag 1, und zwar nicht nur mit 2, 3, 4, 500k, sondern mit 1, 1,5, 2 Millionen. Und danach suchen die auch. Und wie siehst, riechen das? Das ist deren Job herauszufinden, ob du committed und confident bist. Und vielleicht ein Grund, warum du das Geld nicht bekommst, ist, weil du eins von den beiden nicht bist. Und dann musst du halt, entweder wenn du nicht committed bist, es lassen, oder wenn du nicht confident bist, dran arbeiten.
Ich wollte dich eigentlich fragen, jetzt sitzen da bestimmt einige, die gerade zuhören und sagen, ja, aber mir gibt ja keiner Geld gerade. Aber ich glaube, du hast das so ein bisschen vorweggenommen. Vieles, worüber wir gerade gesprochen haben in diesem Fundraising-Prozess, auch mit ich hätte gerne den General Partner oder Founding Partner oder ähnliches, liegt natürlich auch damit, dass ich auswählen kann, so wen ich mit an Bord nehme. Klappt ja nicht immer. Jetzt haben wir vorhin gesagt, oder jetzt hast du vorhin gesagt, hey, wenn du das Gefühl hast, die langfristige Version der Person passt nicht zu dem, wen du gerne auf dem Cap-Table hättest, dann nimm die nicht mit rein. Aber was, wenn das meine einzige Option ist, zu überleben?
Nee, also was heißt zu überleben? Also bei der allerersten Runde?
Vielleicht auch eine Runde später.
Ja, also eine Runde später schon was anderes. Also wenn ich schon Kosten habe, wenn ich schon Leute habe, wenn ich ein Produkt habe, dann muss ich vielleicht Kompromisse eingehen, aber dann gibt es vielleicht auch noch andere Optionen. Also erstmal schon, weil es meine einzige Option ist, warum ist es überhaupt meine einzige Option? Im Prinzip ist es am einfachsten, Geld zu raisen, wenn eine Company, wenn Sachen klappen, ja, wenn die Company wächst, kurz. So, wenn deine Useranzahl, Umsatzzahl, whatever, was auch immer du misst, nach oben und rechts geht, dann wirst du Geld raisen. Und wenn nicht, wird es schwieriger. Und wenn du gar keinen Graph hast, bist du einfach hast Pre-Product bist, dann ist eh ein ganz anderes Game. Was würde ich dann machen? Ich würde es wahrscheinlich trotzdem nicht machen und die Konsequenzen daraus ziehen. Ob das ist, dass ich krass downscalen muss, ob es sogar ist, dass ich nochmal von vorne anfangen muss, das aufgeben muss. Weil ich glaube, es ist noch schlimmer, wenn du eine Person reinholst, die sozusagen nicht der richtige Partner für dein Cap-Table ist und es halt 2 Jahre später explodiert. Und irgendein Ego-Problem haben und nicht wollen, dass ein neuer Shareholder reinkommt. Oder, dann fliegst du, weil es fliegt dir früher oder später um die Ohren. Da gibt es, glaube ich, ganz wenige Ausnahmen. Ja, also ich würde es trotzdem nicht machen. Es ist auch keine gute Ausgangssituation.
Das ist, glaube ich, was, worüber viele nachdenken werden. Eigentlich wäre es ein perfekter Punkt zu enden. Ich habe eine Frage, will ich noch unterbringen, weil ich spannend finde. Thema Pricing. Weil ihr ja ein Modell habt, wo ich sowohl irgendwie sagen kann, okay, wir haben die ganze Zeit immer von GMV gesprochen, so wie viel setze ich als Händler um, und dann wird immer so von Consumption-Based oder Take-Rate etc. gesprochen, was immer so als super spannendes Modell beschrieben wird, und ich weiß auch, dass ihr so angefangen habt. Was sind so Learnings zum Thema Pricing, wie hat sich das entwickelt?
Ja, also Pricing ist ein Riesenthema. Also wir haben von, wir nehmen Take-Rate auf den GMV, haben wir angefangen, und jetzt sind wir übergegangen, wir nehmen so ein Price per Seat, mehr oder weniger, wir sind klassisches SaaS. Und jetzt geht's aber weiter. Jetzt ist so in der AI-Phase willst du eigentlich so ein bisschen so, du willst, eine AI macht ja, also eine Artificial Intelligence, irgendwie immer noch eine Intelligence, ist so ein bisschen sowas wie ein Mensch. Also du willst im Prinzip ein bisschen pricen wie ein Mensch. Also wie du einen Freelancer bezahlen würdest. Also for work done. Also ich glaube, das einfachste Beispiel ist, nehmen wir mal eine AI, die kann Sales-Anrufe für dich machen und die ruft an. Wie zahlst du eine Sales-Person? Zahlst du halt Bonus für jeden Kunden, den sie holt. Also zahlst du das AI-Tool für jeden Kunden, das holt, oder für jede Minute, die es telefoniert, halt Geld. Das ist, glaube ich, so die Das ist sozusagen der dritte Schritt. Ich glaube, dahin wird die Reise gehen. Ich glaube allerdings, unsere Learnings sind so, hey, auch beim Pricing und auch wenn es genau auf deine Topline geht und auch Investoren fragen und so weiter, du musst das machen, was am besten für den Kunden ist. Es ist einfach so. Das heißt nicht, dass du billig sein sollst, ja, sondern es heißt, also was will, kommt ein bisschen natürlich drauf an, ja, aber es gibt Kunden, die wollen hohe Planungssicherheit. Die wollen genau wissen, was zahlen sie jeden Monat und jedes Jahr, was kriegen die dafür? Da passt eine Take-Rate nicht so gut. Es gibt Kunden, die wollen nie zu viel zahlen, weil sie vielleicht ein sehr volatiles Business haben. Das ist mal im August sehr gut, weil irgendwie alle in Urlaub fahren, ich bin Travel-Business, und vielleicht mal im März sehr schlecht oder so. Und dann ist vielleicht eine Take-Rate besser, wenn die keinen Umsatz machen, zahlen die auch nichts dafür. Und so weiter. Also ich glaube, es ist halt schon einfach wichtig, da auch da wirklich kundenzentrisch zu sein, schon was macht meistens Sinn für die, weil auch, ich weiß, verschiedene Umsatzmodelle werden natürlich, also von der Bewertungsfrage her, mit anderen Multiples bewertet, aber inhärent geht es eigentlich nicht so wirklich um das Pricing-Modell oder so, sondern inhärent geht es darum, was für eine Company du bist und wie schnell du halt wächst, und wenn du ein gutes Pricing hast, dann wächst du halt schnell, wenn du ein schlechtes Pricing hast. Also ich glaube, mein Main Learning ist, das muss halt schon einfach so kundenzentrisch sein, ja.
Finde ich nur ganz interessant, dass mal, war das einfacher, das umzustellen, weil ihr vorher, ich glaube, ihr seid anfangs free reingegangen, habt dann eine Take-Rate genommen, oder? Und dann irgendwann habt ihr gesagt, okay, doch keine Take-Rate seed-based, oder habt ihr bei manchen noch die Take-Rate gelassen und dann bei neuen Kunden?
Wir bieten jetzt beides an. Also tatsächlich, genau wie du gesagt hast, Take-Rate angefangen, sind dann seed-based gegangen, und es gibt ein paar Kunden, die wollen absolut Take-Rate. Also bei uns jetzt speziell im Fall, du bist ein riesen Eis-Supplier, ja, ganz europaweit belieferst du 20.000 Schwimmbäder mit Eis, dann willst du auf gar keinen Fall November bis April irgendwas zahlen. Und es macht Sinn, und ist auch fair. Aber von Mai bis Oktober und vor allem Peak im Hochsommer halt richtig. Da brauchst du uns richten, da bist du auch bereit dafür richtig zu zahlen. Und das ist einfach fair. Und dann gibt es halt andere, weiß ich auch nicht, wo es halt irgendwie immer konstant ist, deren eigene Preise vielleicht auch stark fluktuieren. Für die Planungssicherheit wichtiger ist, vielleicht größere Unternehmen auch sind, die das irgendwo budgetieren müssen, die das 2, 3 Jahre im Voraus planen müssen. Für die ist dann wahrscheinlich so ein Pro-Seed-Modell halt einfach besser.
Das heißt, im Closing ist es dann eher so ein, guckt und findet mit dem Kunden gemeinsam heraus, welches Pricing besser zum Modell passt, und dann...
Also das geht jetzt ein bisschen in den Sales-Prozess rein, aber im Prinzip will ich ja im Sales-Prozess, also ich will ja niemanden was verkaufen, was sie nicht wollen. Es gibt ja ganz klassisch dieses Get-to-Yes. So, ich frage jetzt eben so 3 Fragen, die mir ja beantwortest, ja, okay, magst du irgendwie super frisches, klares Wasser? Ja. Okay, magst du, wenn es schadstofffrei ist? Ja. Also ich habe hier eine tolle Flasche, Wasser willst du kaufen? Ja. Und dann so, nein, so funktioniert Sales nicht, sondern du musst im Prinzip rausfinden, okay, was sind eigentlich deine Probleme als Business? Und dann gehst du wirklich eins nach dem anderen durch, so. Wie läuft dein Front-of-House-Prozess? Was sind deine Ziele dort? Dein Middle-of-House, dein Back-of-House? Wie läuft es für dich, Leute einzustellen? Was ist das Ziel für dich, für deinen Chef, für dein Team? Was ist das Ziel für deine IT? Dein Ziel für deinen Verkauf? Dein Ziel für Marketing und so weiter? Und versuchst ein bisschen herauszufinden, wo brennt's überhaupt? Und wo funktioniert das? Und ein Resultat daraus kann sein, wir haben kein Produkt für dich. Und das ist fein. Und das kannst du dem Kunden auch sagen. Und das baut auch Vertrauen auf, weil vielleicht hast du irgendwann ein Produkt für den Kunden in 2 Jahren. Und dann kannst du anrufen und der Kunde denkt sich, hey, der Typ wollte mir nicht irgendeinen Scheiß verkaufen, sondern hat mich ernst genommen. Oder es kommt raus, hey, ich habe das perfekte Produkt für dich. Und ich erkläre dir das aber in deinen Worten, um dein Problem zu lösen. Und weil ich das so genau herausgefunden habe, was dein Problem ist, was ich für dich lösen will, weiß ich auch, wie es wahrscheinlich ist, am besten für dich zu zahlen. Und deswegen musst du ein bisschen, glaube ich, aus dem Sales-Prozess rauskommen. Das ist jetzt hier sehr speziell für ein Enterprise-Sales-Motion, wie es bei uns ist, wo wir halt, wir haben so, beginnt jetzt über 50.000 Euro im Monat, im Jahr, Choco, ja, das ist natürlich auch so einen starken Sales-Prozess, also wo ich lange hinsetzt. Wo sich dafür lohnt sich wahrscheinlich nicht, wenn du jetzt ein kleines SaaS bist und einfach nur Consumer-Based, einfach 50 Euro im Monat charge oder so.
Ich weiß ganz genau, zu welchem Thema ich dich irgendwann nochmal einlade, okay. Aber jetzt machen wir heute erstmal einen Punkt. Daniel, ich glaube, das ist, ohne dass ich auf die genaue Zeit gucken muss, wahrscheinlich das längste Podcast-Interview, das ich bisher gemacht habe, aber es hat sehr viel Spaß gemacht, und wir hätten jetzt das Thema Sales noch dranhängen können, aber ich glaube, irgendwann muss man dich auch mal wieder zur Arbeit zurücklassen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich verlinke natürlich irgendwie dein LinkedIn und auch die Schoko-Website, dass man sich das nochmal genauer angucken kann. Bin mir sicher, dass ihr immer mal wieder auch nach Talent sucht oder so. Ja. Dementsprechend, wer da Interesse hat, würde dir nochmal die letzten Worte des Podcasts übergeben und mich einfach herzlich bedanken.
Also ich finde das super cool, wie du einen Podcast aufgebaut hast, und du hast mir halt auch erzählt, so, was es eigentlich geht, dass Leute sind, die irgendwie schon wahrscheinlich gegründet haben und bisschen Advice. Und ich glaube, ein Advice, den ich ganz früh bekommen habe, der mir sehr geholfen hat, war, mir hat jemand gesagt, du musst im Prinzip die ganze Zeit nur geben und nie irgendwas zurückerwarten. Und vor allem, wenn es um dein eigenes Team geht. Und ich fand es eigentlich wahrscheinlich mit der beste Advice, den ich bekommen habe. Und der hat auf jeden Fall auch stark dazu geführt, dass wir als Schoko stark wachsen können und heute jetzt da sind, wo wir sind, auch wenn wir noch viel weitergehen müssen. Und ich glaube, manchmal kann es so simpel sein. Ja. Vielen Dank.
Danke dir. Mit Recap erhältst du Finanzierungen, die sich an deine Bedürfnisse anpassen. Ändert sich zum Beispiel etwas an deinem Businessplan, kannst du die Höhe deines Fundings und den Rückzahlungszeitraum entsprechend anpassen. Die Recap-Finanzierung ist außerdem komplett non-dilutive, das heißt, du musst keine Anteile oder Kontrolle über deine Firma abgeben, und Recap verlangt auch keine persönlichen Garantien. Ich muss auch sagen, ich habe sehr häufig mit Gründern gesprochen, die meinten, hätte ich mal früher gewusst, wie teuer Equity eigentlich werden kann, dann hätte ich mir zumindest früher Alternativen angeschaut. Deswegen, wenn du mehr über Recap lernen möchtest, dann schau gerne unter re-cap.com vorbei oder klick auf den Link in den Shownotes.